Happy Shooting, Folge 504. Zeig den nicht Moni.
Die heutige Sendung wird euch präsentiert von
enjoyyourcamera.com und Jimdo.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Du hast übrigens Glück.
Ich habe immer Glück, aber weshalb denn diesmal?
Wir haben kein Previously bekommen.
Oh, na ja. Gott sei Dank. Na Gott sei Dank.
Ja, haben wir nochmal Glück gehabt.
Das wäre auch zu schön gewesen.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Unsere Hörerinnen und Hörer wissen halt, was sich gehört.
Ja, vielleicht. Also du wolltest so. Ja keins, aber ich bin ja doch ein bisschen enttäuscht.
Ach, dann mach selber eins.
Nein. Ich bin ja nicht beleidigt.
Zu faul dafür.
Ich bin ja nicht beleidigt, ich bin nur enttäuscht. Ich hätte gedacht, es gäbe jemanden, der sagt so, jetzt erst recht.
Aber nee, ihr seid super. Ihr seid toll, dass ihr auf mich hört und nicht auf Boris.
Chris mag ja kein Previously.
Nein. Ja, wir sind's wieder mit der Fotografie und das jede Woche. Am Donnerstag morgens, früh am Morgen, kommt die Sendung raus und Dienstag nehmen wir auf und zwar live. Das heißt, wer heute am 19. April 2017 zuhört, kann uns hier live hören. Wir krätschen gleich mal voll rein und fangen mit dem Geräuschrätsel an.
Boah.
Was soll ich noch groß erzählen?
Marquardsche Blutgrätsche hier. Geräuschrätsel kommt vom Kai diesmal und klingt so. Man muss sehr genau hinhören. Achtung.
Tja. Das klingt aber goldig.
Ja. Ist auch ganz goldig.
Klein und handlich. Mhm. Okay, am Ende der Sendung kriegen wir alle raus, was es war. Ich habe wieder mal nicht nachgeguckt. Ich weiß es noch nicht. Wir sind, wie gesagt, heute am 19.04.2017 live. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns die reinwerfen in den Slack. Den Happy Shooting Slack unterm Kanal HS Fragen. Auf Twitter unter Hashtag HS Frage und an den anderen üblichen Plätzen. Und mal schauen, was da so kommt. Heute in der Sendung übrigens interessant. Wir haben nachher eine halbe Stunde Interviewblock zwischendrin, wo ich mich mit einem Drohnenpiloten unterhalten habe. Mhm. Das nur mal kurz als Ankündigung. Und das ist spannend gewesen. Das haben wir vorher aufgezeichnet.
Und du hast das gemacht? Ich habe das ja auch noch nicht gehört.
Ja.
Muss ich denn auch bis Donnerstag warten?
Nein, du darfst das nachher zusammenbasteln.
Super.
Da freue ich mich ja schon so drauf. Außerdem haben wir noch einen Nachtrag.
Ja, Uwe hat nämlich einen Nachtrag zur Folge 503. Da gab es ja
eine Frage. Das war die Folge Wiener Synchronwürstchen.
Jawohl. Da hatte er nämlich eine Frage zum Thema analoge Kamera für Street Photography. Mhm. Und das hat sich tatsächlich dank der Community geklärt. Ich lese mal, was er hier geschrieben hat. Zitat, Antwort von euch, also von uns, war eine Leica oder Vogtländer von Moni, die Yashica Elektro 35 oder 35, wie ich ja gerne sage, und aus dem Chat die Canon Canonet 2.8. So, und jetzt schreibt er, danke für die schnelle Antwort und wie der Teufel so will, habe ich zwischen dem Tag der Frage und der heute gehörten Antwort auf einem Flohmarkt von einem unbedarften Verkäufer, jetzt halte ich fest, für 5 Euro, eine wie neu wirkende Canonet 2.8 gekauft, welche vom Chat empfohlen wurde. Welch ein Zufall. Außer der ISO-Einstellung schaltet man auf A, also Automatik, und sie zeigt die Verschlusszeit 30stel bis 600stel im Sucher an. Die andere Blendeneinstellungen sind nur für Blitz relevant. Die Schärfeeinstellung am Objektiv, also die Schärfeeinstellung am Objektiv benötigt von 80 cm bis 5 Meter und unendlich, wie die Leica weit weniger als eine Vierteldrehung. Toller Tipp, tolle Kamera. Tja, die üblichen Grüße, der Uwe.
Und zur Canonet habe ich zwischendurch noch irgendwo einen Hinweis bekommen, den ich auch nicht wusste, dass man da ein bisschen aufpassen muss, weil die für den Belichtungsmesser wohl eine Batterie braucht, die heute so nicht mehr üblich ist. Okay. Da gab es ja mal so Knopfzellen mit. Das gebe ich jetzt einfach mal so ungeprüft wieder. Mhm. Also vermutlich geht es um die Knopfzellen, die ja früher mal mit Quecksilber waren und dann irgendwann nicht mehr mit Quecksilber sein durften. Und ich vermute, dass die eigentlich welche braucht mit Quecksilber. Quecksilber. Und die da möglicherweise, also die Nachfolgebatterien, die zwar von den Maßen passen, aber vielleicht von der Spannung nicht genau, was dann möglicherweise den Belichtungsmesser ein wenig durcheinander bringen kann, dass er was Falsches misst. Da gibt's wohl Umbaumöglichkeiten oder es gibt entsprechende Batterien, die wohl passen, auch von der Voltzahl und von der Form, aber das sind dann sogenannte Zink-Luft-Batterien. Mhm. Und die haben eben den Nachteil, dass sie altern relativ schnell, weil die, also du musst da tatsächlich an der Batterie so ein Kleberchen abziehen, dass dann da die Luft reinkommt und die Batterie damit aktiviert wird. Okay. Und dann ist aber irgendwie nach einem halben Jahr auch schon von selber geleert. Da ist möglicherweise, Uwe, noch ein bisschen Nachforschung notwendig, aber vielleicht reichen dir diese Hinweise schon und du kannst dir das ja googeln. Und wenn du was Tolles rausfindest, lass es uns wissen. Dann geben wir es ja auch wieder weiter. Boah, aber cool, also die Canonette hatte ich in der Hand, die ist tatsächlich schnuckelig.
Also wenn das mit diesen Zink-Luft-Batterien, wenn du sagst, dass die irgendwie so ein halbes Jahr, ich sag mal, wenn er jetzt nicht jeden Tag das ganze Jahr durch irgendwie Street macht, sondern da verschiedene Events hat im Urlaub oder sowas, dann holt man sich halt so einen Satz und dann ist gut.
Ne? Man vergisst es halt, ne? Dann, also es gibt dann wohl die Möglichkeit, dass man das Klebechen wieder drauf macht, dass sie dann ein bisschen länger hält. Und ist aber wohl, dann vergisst es halt und dann ist halt die Kamera dann, wenn man sie gerade braucht, halt doch leer.
Ja.
Tja. Apropos Kameras ausprobieren. Wir machen ja jetzt am Wochenende hier wieder unsere offizielle Happy Shooting Tauschbörse in der Viewfinder Villa, auch als Villa-Workshop bekannt. Also, was da immer wieder passiert, ist ja, dass Leute halt Zeug mitbringen und vorzeigen und kann ich mal das Objektiv probieren und mal dieses und so weiter.
Na klar, warum auch nicht?
Das ist dann immer ziemlich cool. Da sind wir dann am Wochenende tatsächlich jetzt auch wieder ausverkauft. Also der Mensch, Villa Workshop Mensch ist voll. Und da haben wir jetzt zum ersten Mal hier, du weißt ja, dass es mittlerweile einen Hofladen gibt mit dem Café.
Ja,
das erzählt. Da gehen wir Samstagmittag essen.
Oh.
Im Dorf.
Oh.
Wir voll aufgegradet hier. Eben, genau.
Ja, klar. Geil.
Naja, schauen wir mal, der Holger, der den Laden betreibt, also das ist ja Lebenshilfe, das ist eine Behinderteneinrichtung, die da eben angeschlossen ist, dieses Café haben und der macht, wir gehen ja eben am Samstagabend mit der ganzen Meute irgendwo hin essen. Und deshalb braucht man am Mittag einfach nur irgendwie eine ordentliche Suppe oder sowas zum Überbrücken und das können die machen.
Ja, finde ich cool.
Und das tun die für uns auch. Das ist also ziemlich cool.
Ja, da bin ich mal gespannt. Du hast ja schon gesagt, dass du mit Moni schon mal Probeessen warst und das war sehr gut. Und
klasse Laden. Tja, an dieser Stelle dann nochmal kurz der Hinweis auf weitere Villa-Workshops. Es gibt ja noch den Licht-Workshop und Gestaltungs-Workshop und Studio und so weiter und noch einen zweiten Mensch-Workshop, die auch langsam anfangen, sich zu füllen. Also wartet da nicht so lange, wenn ihr mit wollt. Der Wiener-Workshop im Juni ist auch schon dicht.
Der ist, ja.
Es gibt
eine Warteliste, falls also noch jemand kurzfristig absagt, dann kann ich nachrücken lassen.
Den muss ich hier noch auf der Liste als ausverkauft markieren. Mhm. Und dann gibt's hier noch in der Villa ein paar Nicht-Happy-Shooting-Workshops, die aber auch interessant sein könnten. Das sind so diese analogen Geschichten. Da machen wir im Ende Juni auch einen Einstieg ins Großformat. Wer das mal ausprobieren möchte, 19. August Film entdecken. Also Film-Einsteiger-Workshops. Die gehen sich auch schon von den Buchungen ganz gut an. Also da sind auch noch ein paar Plätze frei, aber sind auch schon ein paar weg. Und die sind natürlich auch mengenmäßig begrenzt. Also schaut euch das mal an auf happyshooting.de/workshop. Findet ihr die. Ja.
Sehr gut.
War's eigentlich schon. Also dieses Wochenende Workshop, das heißt auch nächste Woche dann keine Live-Sendung, weil wir nehmen am Samstagabend auch hier noch eine Sendung auf.
Jupp.
So.
So soll es sein. Ja, ich habe
L16.
Was L16. Gefunden zur L16. Wir hatten das mal vorgestellt, die Light L16. Es handelt sich noch um ein neues Konzept, nämlich ein flaches Gehäuse. Stellt euch ein Gehäuse vor, so groß wie ein aktuelles Smartphone, etwas dicker. Und da ist dann auf der Rückseite nicht eine Kamera, nicht zwei Kameras, sondern 16 Kameras verteilt über die Fläche das eingebaut.
Ist gefühlt schon ewig her. 2015 war das.
Ja,
als kann die sein. Das irgendwie angekündigt oder haben sie das gekickstartet, weiß ich nicht mehr.
Nee. Das war nur angekündigt. Pre-Order.
Vor-Order, genau. Aber das so irgendwie 2 Jahre vorher schon. Mhm. Und da habe ich ja damals schon sehr mit dem Kopf geschüttelt. Also Moment mal, das klingt so komplex und unnötig, schwierig. Du
warst sehr, sehr skeptisch,
ob das jemals
wird.
Jetzt ist das Produkt wohl fast da. Ich fand
das Konzept sehr, sehr stark. Und
16 Kameras, warum, was zum
die,
Teufel?
Die Idee hat sich ja schon, ich sag mal, fast durchgesetzt. Also es gibt jetzt immer mehr Smartphones, wo 2 Kameras drin sind, die zumindest so weit zusammenarbeiten, um eben eine Schärfeinformation, also eine Tiefeninformation für die Schärfeebene zu ermitteln und dann eben automatisch eine Weichzeichnung zu machen, ist im iPhone 7 jetzt drin im Plus. Es gibt verschiedene Android-Geräte, die das auch können. Ja, und das L16 bringt das eben nochmal so auf die Spitze. Das war so deren mathematisches Konzept, dass du, die haben verschiedene Brennweiten, diese Kameras. Und die Idee dahinter war, dass eben jede Kamera eine sehr günstige Kamera sein kann, weil das sind sehr kleine Sensoren, das sind Standardbauteile, wie sie in Smartphones verbaut werden, aber eben 16 Stück davon. Das heißt, du kriegst 16 Kameras zu einem verhältnismäßig günstigen Preis. Das war zumindest die Idee. Und dann wird verrechnet per Mathematik. Du hast verschiedene Brennweiten und je nachdem, welchen Zoom du jetzt quasi einstellst, werden verschiedene dieser Kameras miteinander kombiniert, um ein hochauflösendes Bild mit Tiefeninformationen zu erhalten. Und Mathematik Voodoo unter der Haube macht dann den Rest, um eben daraus ein Bild zu machen mit einstellbarer Schärfentiefe. Also kannst eben sagen, willst von vorn bis hinten alles scharf haben oder du sagst, nee, du willst eben einen bestimmten Bereich nur scharf haben. Das ist so ein bisschen wie diese Lichtfeldkameras, die es ja gab, die aber daran kranken, dass die Auflösung extrem gering war, weil sie eben diverse Bilder auf einem Sensor gespeichert haben. Hier gehen sie da eben anders ran, dass sie eben auch diverse Sensoren haben. Und jetzt ist es, das aktuelle Update ist, dass die jetzt tatsächlich kommt. Also die wird jetzt gebaut. Die Fotos werden hinterher bei 52 Megapixel liegen. Also das soll wohl ganz ordentlich sein, wenn ich das richtig gelesen habe. Der Preis liegt bei $1,700. Und am 14. Juli 2017 ist der Stichtag. Da sollen zumindest die Vorbesteller ausgerollt werden oder die Kameras an die Vorbesteller ausgerollt werden. Und dann werden wir wohl das erste Echt-Feedback oder die ersten echten Tests sehen können. Ist ja nicht mehr so lange hin.
Tja.
Also ich finde das Konzept immer noch geil. Also wenn die Bildqualität passt, damals wir hatten mal so ein paar Beispiele verlinkt gehabt, die hatten so eine kleine Galerie. Das war noch nicht so überzeugend mit der Detailschärfe, wo man gesagt hat, ist es das dann wert am Ende, wenn sich daran noch was getan hat?
Sie haben jetzt hier drei, also sie haben eine Galerie online und sie haben unten am Fuß der Galerie 3 Bilder, die wo drauf steht High Resolution Images, die aber trotzdem, also das sind 1,4 Megabyte JPEGs mit Kantenlänge 5000 mal 4000 oder so.
Ja, die sind noch stark komprimiert.
Das ist dann nicht High Resolution, wenn da 52 Megapixel rauskommen. Ich frage mich halt, warum zeigt ihr nicht einmal ein 52 Megapixel Bild zum Runterladen? Die sehen jetzt so von dem, was da rauskommt, so schlecht nicht aus. Da werden natürlich auch die Beispiele genommen, die gut funktionieren.
Ja, mit Sicherheit, ja klar.
Ich kann jetzt aus den Bildern, auch aus den etwas höher aufgelösten, kann ich halt jetzt nicht entnehmen, wie das Ding tatsächlich performt, weil da fette Komprimierung drauf ist und ich bin immer noch skeptisch. Vor allem bin ich immer noch skeptisch, weil ja, das ist ein tolles Konzept, aber das bedeutet ja 16 Kameras bedeutet ja, dass das Ding aus einer deutlich höheren Zahl an möglicherweise kaputtgehenden Teilen besteht. Ne? Also
wann ist das letzte Mal eine Smartphone-Kamera kaputt gegangen?
Da hast du dann noch Fokus drin und so weiter. Also bewegt mehr, viel mehr bewegte Teile. Wobei sie damals schon gesagt haben, dass auch wenn mal ein Finger irgendwo davor ist, dann wird das halt irgendwie rausgerechnet. Das ist schon. Das andere ist aber, Das Ding kostet $1,700.
Das ist das Einzige, wo ich auch sage,
wo ich sage, also
womit willst du konkurrieren? Ja, das ist so, welches Problem will es lösen und womit willst du konkurrieren? Es wird, davon gehe ich einfach mal aus an den Beispielen, es wird bessere Bilder machen oder mehr Möglichkeiten bieten als aktuelle Smartphones. Es macht aber wahrscheinlich oder bietet dir nicht dieselbe Bandbreite, die du hast mit einer spiegellosen Kamera und entsprechenden Objektiven. Dafür nimmt es aber weniger Platz weg. Ist mir das aber 1700 Euro wert? Dafür kriege ich ein spiegelloses System inklusive Objektiven.
Also das Ding wird mit Sicherheit seine Fans finden und wird auch auf jeden Fall mal ein paar verkaufen, ganz klar. Hat es ja schon, sonst würde es auch nicht funktionieren. Vom Businessmodell her. Aber es ist also mir so ein bisschen, immer noch so ein bisschen suspekt. Wobei es interessant ist aus der Sicht, dass natürlich sehr viel hier Computational Photography reingeht. Also
extrem sogar.
Das, weil du kannst ja, wenn du dir mal anschaust, so, es gibt ja so Teleskope, die so ins Weltall schauen, wo dann tatsächlich auch mehrere kleinere Teleskope quasi rechnerisch zu einem größeren zusammengefasst werden. Also das ist möglich und auch mit mehreren Kameras kannst du damit quasi eine größere Optik errechnen. Und inwiefern das da passieren wird, weiß ich nicht. Das wird auch mit Sicherheit ganz gut deren Betriebsgeheimnis sein. Aber es ist halt, vielleicht lache ich ja auch hinterher gar nicht mehr, weil das total geil ist. Also ich weiß es nicht.
Ich lasse mich auch überraschen. Es ist zum Glück nicht mehr lange hin. Termin, wie gesagt, im Juli 2017 werden die ersten rauskommen und ich bin schon sehr, sehr, sehr gespannt, ob die, ja, auch so die Alltagstests und Alltagsbilder, wie sie sich schlagen wird.
Bin mal sehr gespannt. Ist vielleicht dann wie bei Lightroom, ne? Die haben ja mit ihren zwei Consumer-Kameras angefangen, haben dann irgendwann gesagt, nee, wir machen das nicht mehr, wir gehen jetzt in den Profibereich mit den entsprechenden anderen Angeboten.
Genau. Ja, schauen wir mal. Solltet ihr da irgendwie in der Zwischenzeit was von mitbekommen, was ich hier verpasse, dann einfach mal eine E-Mail, ne? An info@happyshooting.de freue ich mich. Super. Übrigens, was diese, ja, computerunterstützte Bildberechnung und sowas angeht, da tut sich ja eine ganze Menge im Bereich, ja, künstliche Intelligenz wird da mal gerne zugesagt. Ich bin da ja mal ein bisschen skeptisch, was diesen Begriff angeht. Aber worum es geht um Adobe Sensei. Das ist eine Porträtbearbeitung am Smartphone von Adobe, logischerweise, sonst wie hieß es anders. Stellt euch Folgendes vor, ihr macht am Smartphone ein Selfie von euch und dann sagt ihr, ja, das ist schon ganz schön, aber muss denn hier alles scharf sein? Jetzt ist es so, dass die App automatisch die Gesichtsteile erkennt, also was ist Auge, Nase, Mund, Ohren, Haarpartie, Kinnpartie, die Kontur vom Gesicht und so weiter. Erkennt also die Einzelteile und die Gesamtheit und stellt euch dann automatisch frei. Das heißt, ihr braucht jetzt nicht irgendein System mit zwei Kameras, sondern das geht einfach über die Kantenerkennung. Da bin ich auch mal ein bisschen skeptisch, muss mal gucken, wie gut das so automatisch funktioniert. Ja, und dann kann das Ding eine andere Brennweite simulieren, denn das Selfie mit dem Smartphone, das ist immer sehr weitwinklig. Das heißt, man hat zwar ein etwas schlankeres Gesicht, dafür aber eben eine etwas dickere Nase. Das hängt halt mit der Perspektive zusammen. Und der Witz ist jetzt, die längere Brennweite simuliert jetzt nicht nur einen unscharfen Hintergrund, also eben eine andere Blende auch oder eine andere Schärfentiefe, sondern durch eine längere Brennweite wird auch das Gesicht nicht so stark gestaucht. Und auch das wird per Computerberechnung wieder zurückgefahren. Das heißt, die Nase wird wieder ein bisschen kleiner, das Gesicht ein kleines bisschen breiter. Interessantes Prinzip, was dahinter steckt. Ich denke mal, dass da dieser Begriff KI, künstliche Intelligenz, herkommt. Da wird mit vielen Beispielbildern gerechnet worden sein, wie sich die Brennweiten im Verhältnis auf dem Gesicht verhalten und so weiter und so fort. Man kann auch, und das kenne ich tatsächlich schon aus uralten Photoshop-Versionen, aber das ist hier wohl auch nochmal eine Stufe fortgeführt, man kann fertig bearbeitete Bilder wählen, die man irgendwo gesehen hat und sagt, das ist ja ein cooler Bildstil, so von der Bearbeitung her, vom Look her, und kann diesen Look dann auf sein eigenes Selfie, auf sein eigenes Foto anwenden. Und dabei wird halt Farbe, also das Farbkonzept wird übergetragen, der Stil wird angewendet, wahrscheinlich auch die Schärfentiefe.
Ja, das gibt es aber schon länger in Photoshop.
Ja, also für die Farben gibt es das schon. Das geht hier wahrscheinlich noch einen Schritt weiter, dass eben so Brennweitenanalyse und ähnliches.
Ja, sie zeigen auch noch ein anderes Ding, das kommt auch aus dem Adobe-Stall. Das ist es diese Puppet-Geschichte, die man so kennt, aufs Gesicht angewandt, wo dann, ich glaube, automatisch eben Nase, Augen, Mund und so erkannt werden. Und dann kannst du hinterher die noch ein bisschen verformen, so als ob du das Gesicht quasi ein bisschen aus einer anderen Richtung dir anschaust. Also kannst du noch so ein bisschen
Die
Perspektive ändern oder die vermeintliche Perspektive so ein bisschen ändern, ja.
Also jemanden ein bisschen weiter nach rechts oder links gucken lassen. Ja. Es wird mit Sicherheit auch die Funktion drin sein, die in Photoshop drin ist, das Gesicht ein bisschen lächeln oder ernster gucken zu lassen, weil da brauchst du auch die Bestandteile, die dann ein bisschen verbogen werden. Schätze ich mal, dass das kommen wird. Gezeigt wird das in der Demo, die wir hier verlinken, in der Application Photoshop Fix, die es ja schon gibt. Die Funktionalität ist aber jetzt aktuell noch nicht drin, aber man vermutet, dass das dann Bestandteil dieser App werden könnte.
Na gut.
Also interessant, was da so passiert.
Noch perfektere Selfies.
Ja, also die spielerische Anwendung für die Selfies ist ja das eine, aber ich sag mal so, wenn Freistellung, also auch eine gute Freistellung, da sind sie meiner Meinung nach noch nicht, aber wenn eine gute Freistellung immer weiter automatisch möglich ist, nimmt dir das bei der Bildbearbeitung so unfassbar viel Zeit weg. Und jetzt stell dir mal so einen Filter in Lightroom oder so etwas vor, was ja nun auch ein Adobe-Produkt ist. Jetzt stell dir mal vor, du hast deine Fotos in Lightroom, Hochzeitsporträts oder Gruppenfotos etc. Die Software würde jetzt automatisch nicht nur jetzt Gesichter zur Namenszuweisung erkennen, was ja auch noch nicht so richtig gut ist. Aber nehmen wir mal an, es würde tatsächlich die Bestandteile erkennen, so da steht ein Mensch, da sind die Gesichter und so weiter. Stell dir das frei und du hast einen Schieberegler für eine Schärfentiefe oder zum Nachjustieren der Blickrichtung oder die Augen nachträglich zu öffnen, wenn einer geblinzelt hat und solche Späße. Ohne dass du jetzt von Hand irgendwie was zusammenkopieren musst, sondern sagst, hier, das sind die 5 Bilder, die habe ich alle nacheinander vom Stativ aufgenommen und dann kriegst du quasi automatisiert ein perfektes Gruppenfoto.
Wie cool wäre denn das? Im Chat hat Jochen gerade das perfekte Modul dafür noch dazu gedacht, und zwar die automatische Selfie-Stick-Erkennung und Entfernung.
Yeah.
Ne? Kannst du hier
sofort patentieren lassen.
Und dann ist das weg.
Jochen, alles
Patent weg, was da stört. Da wird dann auch der typische Selfie-Arm, ne? Weil man hat das ja, wenn man die Kamera am ausgestreckten Arm hat, dann geht ja so der eine Arm immer so auf die Seite weg und wird so ein bisschen größer.
Jawohl.
Und das wird dann auch automatisch reduziert, sodass das aussieht, als ob man die Kamera gar nicht. Das wär das Feature.
Tja. Apropos Feature.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Du hast Post gekriegt, oder?
Oh ja, denn die Sendung wird auch unterstützt von enjoyyourcamera.com, eurem freundlichen Dealer für Fotozubehör, was man so gebrauchen kann. Und ich habe was zugeschickt gekriegt von Peak Design, den Rucksack.
Was?
Hat das Ding einen offiziellen Namen?
Peak Design, Rucksack? Ich weiß es nicht.
Also ich nenne das jetzt mal Peak Design Rucksack. Ich habe ja diesen Everyday Messenger, das ist der offizielle Name von dieser Umhängetasche. Und jetzt habe ich den Rucksack, der ist wahrscheinlich Peak Design Backpack oder so.
Ich guck mal parallel
nach. Kannst du mal nachgucken. Das Dingen ist ja mal, also das, ich finde es ja stark, ne? Also wirklich, es ist von... Der Rucksack, den ich jetzt hier habe, ich weiß nicht, ob es den in verschiedenen Größen gibt, den ich jetzt hier habe, der ist von der Größe vergleichbar mit dem normalen Everyday Messenger. Der hat auch, interessanterweise, ist er nicht nur so als Rucksack zu tragen, mit einem Henkel oben am Rucksack, sondern er hat links und rechts, ist also symmetrisch immer, wenn ich etwas für links sage, dann könnt ihr euch vorstellen, das gilt auch für rechts, hat er auch noch einen Henkel, sodass man ihn wie so ein Messenger auch tragen kann. Klar, dann hängen natürlich die beiden Gurte, die Schultergurte da irgendwo rum. Aber man kann das so tragen und es ist ungefähr vergleichbar von der Größe, dass ihr so eine Vorstellung habt, wenn ihr den Messenger schon mal gesehen habt.
Der heißt Peak Design Everyday Backpack.
Everyday Backpack, ja, es war naheliegend, siehst du. Und so würde ich ihn auch tatsächlich einstufen, also von kategorisieren. Sie haben im Prinzip das Messenger-Konzept auf den Rucksack umgesetzt und ein bisschen variiert und das ziemlich clever, wie ich finde. Die Einteiler, die es da nämlich gibt, die ich ja sowieso liebe, ich sage ja sowieso, kauft nur noch diese Einteiler, egal was ihr für eine Tasche habt, ihr müsst nur noch diese Peak Design Teiler kaufen, weil die sind einfach geil. Und die haben sie jetzt für diesen Rucksack nochmal ein bisschen überarbeitet. Die bisherigen, diese Messenger-Einteile, die sind quasi einlagig und die kannst du oben zu so einem Drittel runterklappen. Was du bei diesem Rucksack hast, ist, dass du die auch ein Drittel runterklappen kannst. Du kannst aber optional einen Teil davon stehen lassen, der ist nämlich zweilagig. So kannst du dir quasi einen doppelten Boden bauen mit so einem eingeklappten Drittel, aber gleichzeitig die Trennwand erhalten lassen. Und das eröffnet mal ganz neue Möglichkeiten für die Innenraumeinteilung. Von diesen Teilern sind 3 Stück dabei. Und das ist praktisch, dass man das so machen kann, wie beschrieben, denn du kannst diesen Rucksack nicht an einer, nicht an zwei, sondern an 3 Seiten öffnen. Du kannst also sagen, von oben, wie man Rucksack halt so normalerweise oben aufmacht, wenn man wirklich einen Sack sich vorstellt, den man oben öffnet, da kannst du dir quasi so ein Daypack machen. Hast also irgendwo einen Einteiler unten befestigt. Und das habe ich mal ausprobiert, habe einfach einen Hoodie zusammengefaltet und oben reingesteckt. Der passte da locker oben rein. Dieser obere Teil kann sich auch so ein bisschen dehnen. Das ist wie bei dem Messenger so ein Konzept. Entweder flach machen oder eben aufklappen lassen. Da wäre aber noch Luft gewesen, um da jetzt irgendwie noch ein Akku-Pack dazu zu legen oder irgendwie noch einen Apfel mit reinzuschmeißen. Oder so ein bisschen so Alltagszeug, Portemonnaie noch oben drauf, geht alles. Und dann kannst du eben links und rechts das Ganze öffnen. Das bedeutet, wenn du den Rucksack auf die Seite legst, dass du ihn oben und unten öffnen kannst. Ja, 90 Grad gedreht, dann wird aus links und rechts oben und unten. Wenn man die Einteiler jetzt entsprechend geschickt einbaut, was auch in verschiedenen Richtungen natürlich möglich ist, bedeutet das, du könntest jetzt, das habe ich so mal ausprobiert, auf einer Seite dir eine Einteilung machen für Kamera, Standardobjektiv und zum Beispiel ein Tele, was über die ganze Höhe vom Rucksack geht, wo du halt ständig ran musst. Da sagst du, okay, ich lege den Rucksack immer mit der oberen Öffnung nach rechts, dann ist das für mich oben, da komme ich so an meine ganzen Sachen ran, die ich immer brauche. Im Deckel hast du dann noch so Einschubfächer für Akkus, Speicherkarten, alles, ja. Und dann sagst du, okay, auf der Unterseite, also dann von rechts quasi, wenn du den Rucksack andersrum hinlegst, da machst du so Zeug rein, quasi auf den doppelten Boden, wo du nicht so oft dran musst. Irgendwelche exotischen Objektive, die du sagst, ah, eigentlich brauche ich sie nicht, aber ich nehme sie vielleicht vorsichtshalber doch mal mit. Oder was auch immer, Taschentücher, was du irgendwie noch transportieren willst. Und es ist erstaunlich, was du mit diesem Konzept da reinkriegst, das hätte ich nicht gedacht. Also ich bin da tatsächlich angetan von. Um mal zu erzählen, ganz kurz für wer jetzt diese OMD, diese Spiegellosen kennt, ich habe ja hier die EM1. Wie gesagt, oben war der Hoodie drinne. Ich hatte Schlüssel noch mit drinne, da ist nämlich noch so ein Schnellzugrifffach drinne, was man auch über so einen eigenen Reißverschluss kriegt. Akku-Pack hatte ich auch mit drinne in dem Schnellzugriff, sodass ich mal eben schnell irgendwas aufladen kann. Dann eben hinten zum Rücken hin ist noch ein langes Fach drin, wo du ein Notebook reinkriegst. Da habe ich das MacBook Pro 13 Zoll drin. Das 15er wäre aber wahrscheinlich auch mit reingegangen. Auf der einen Seite dann die Kamera mit einem Standard-Zoom, das Telezoom über die ganze Höhe, Akkus rein, iPhone, Ladegerät, Kabel, Speicherkarten, alles in die Deckeltasche rein. Auf der anderen Seite mein Makro, meine lichtstarke Festbrennweite, diese Gummilinse, die ich hier habe, Gehörschutz für Konzerte. Die Deckeltasche habe ich dabei noch gar nicht benutzt. Da könnte ich jetzt noch Kopfhörer, Taschentücher und was nicht alles reinmachen.
Ist das jetzt die, hast du da die 20 Liter oder die 30 Liter Version? Gibt es denn 2 Versionen?
Das weiß ich nicht. Steht das irgendwo dran?
Das weißt du nicht.
Muss doch irgendwo dran stehen.
Soll ich mal gucken?
Wenn du den gerade griffbereit hast.
Ja, klar, habe ich.
Das interessiert mich jetzt.
Also 2 Größen, ne? 20, 30 Liter ist schon ein deutlicher Unterschied. Und das eine ist wahrscheinlich mehr für so die kleineren Kameras und die kompakteren und die 30 Liter halt dann für die Messenger? Spiegelreflexen.
Backpack 20 habe ich hier.
Das ist jetzt, okay, das heißt,
also da geht also noch gibt, mehr.
Da geht noch was.
Da geht noch was.
Okay, alles klar, alles klar.
Gut. Also, ja. Lässt sich auch gut tragen, gut verstellen. Du hast von außen noch Strippen dran, um alles Mögliche dran zu machen.
Ich würde sagen, guckt euch mal die Videos an, da wird es nämlich klarer. Ne?
Oder fragt gezielt nochmal nach. Ich könnte den jetzt am Wochenende mal mitbringen für die Workshop-Teilnehmer, dann können sie sich den mal angucken.
Mach das mal und zeig dir nicht Moni, sonst kauft die sich schon wieder eine neue Tasche.
Ist ziemlich cool. Könnt ihr euch holen oder alles andere mit 5% auf jede Bestellung bei enjoyyourcamera.com mit dem Gutscheincode Happy Shooting 2017. Sorry, hat ein bisschen länger gedauert, aber das Ding hat mich tatsächlich begeistert.
Geflasht.
Ja, ich finde das Ding wirklich cool.
Ja, sehr schön. Dankeschön, Enjoy Camera. So, wir haben noch ein paar Nachträge. Das Thema ist, es wird ja so ein bisschen zu einem Standardthema hier, das Fotografieren auf Bahngeleisen, auf Schienen. Mhm. Und da möchte ich noch ganz kurz ein, zwei Kleinigkeiten nachschieben. Das eine ist, dass wohl National Geographic auf ihrem Instagram-Feed irgendwie Foto gepostet hat von hier Model auf Bahnschienen. Und dafür ein bisschen Gegenwind bekommen haben von den Leuten. Das war nicht gut. Also die haben nämlich, glaube ich, parallel dazu einen Beitrag gehabt in National Geographic, wo das Thema thematisiert wurde. Und haben aber gleichzeitig ein Foto gepostet. Also weiß ich, Blödsinn. Ja. Ganz super. Das Zweite ist, ich habe da jetzt auch kürzlich mal über das Thema gesprochen, weil es echt mir am Herzen liegt, dass sich die Leute da nicht umbringen auf den Schienen. Bei meinem sonntäglichen Dingens da im amerikanischen Radio. Und da hat sich dann einer gemeldet, der sich ganz herzlich bedankt hat, dass ich das Thema bringe, weil er arbeitet nämlich für die Commuter Railroad in Southern California und er ist Railroad Responder. When collisions occur, vehicle or pedestrian collisions.
Okay.
Also der ist da tatsächlich quasi so Ersthelfer, ne? Oder wenn da was passiert, muss er vor Ort gehen. Und wenn ich pedestrian collision höre, dann, also Fußgängerkollision, dann ist das in der Regel, dass da wahrscheinlich einer tot ist.
Ja, das ist in der Regel was dauerhaft
ist. It is horrible that lives change that quickly and it can all be avoided by staying clear of tracks. Also es ist so einfach, nicht auf die Schienen zu klettern und dann passiert so ein Scheiß auch nicht. Und er schreibt dann auch, und das wollte ich kurz hervorheben, you are certainly correct not being able to hear the train approaching. Also du hast auf jeden Fall recht, man hört die Züge nicht, wenn die kommen, speziell in Fällen, wo die Lokomotive auf der anderen Seite ist und den Zug schiebt, weil das kommt ja auch vor.
Mhm.
Things happen too fast and there is usually too little warning. Also man kriegt es einfach nicht mit.
Also dazu kann ich nur noch mal als Ergänzung, ich war viele, viele Jahre beim Technischen Hilfswerk und da haben wir natürlich auch an den Rettungszügen geübt. Das sind spezielle Züge für Notfälle. Da haben wir geübt und das eben durchaus auch an Schnellbahntrassen, also dann auf abgesperrten Stücken. Aber in der Regel hast du noch eine zweite Trasse daneben und da fuhr dann regelmäßig, das ist so, ja, also 15-Minuten-Takt ist schon lang, eher so ein 10-Minuten-Takt, düst da dann irgendwie so ein ICE durch. Gefühlt, also weil du ja beschäftigt bist, ist das quasi sekündlich, kommt ein neuer. Und da hast du dann auch einen mit dem Horn da stehen, der dir dann Bescheid sagt, dass der kommt. Und wenn der nicht hupen würde, du würdest den nicht hören. Der fährt elektrisch, den hörst du nicht.
Drittens, der Joachim kam heute rein auf der Folge 503, ein Kommentar von Joachim. Der hat auf einen Fotografen hingewiesen, der auf YouTube einen YouTube-Kanal hat und dort auch so Videos eben macht und der wohl gerade eine Serie macht über das Fotografieren auf Schienen. Und zwar in dem Sinne, dass es halt voll cool ist und da rennt er dann irgendwie, hat also nur so eine richtige Serie mit mehreren Folgen und dann rennt er da mit Models irgendwie da auf den Schienen rum und so weiter. Der macht das zwar nur auf Straßenbahnschienen, aber trotz allem, die Vorbildfunktion ist da ein bisschen, ja, daneben, würde ich sagen. Und wir verlinken das jetzt nicht in den Shownotes, aber wer Interesse hat, da vielleicht mal seinen Kommentar zu so einem Video abzugeben auf YouTube, möge mal bei happyshooting.de bei der Folge 503 in die Kommentare schauen. Da ist nämlich in Joachims Kommentar der Link dazu. Und ich habe mich auch schon geäußert.
Ja, super.
Ja, so viel zum Thema Schienen. Lass uns von angenehmeren Dingen reden.
Ja, zum Beispiel RAW-Entwickler. Da bin ich durch Zufall über einen Link gestolpert. Und zwar gibt's für jetzt die Mac-User, gibt's ja Aperture nicht mehr. Das läuft zwar noch auf den aktuellen Betriebssystemen, wird ja aber schon lange nicht mehr weiterentwickelt. Viele neue RAW-Formate werden komischerweise nicht mehr unterstützt, obwohl macOS selbst sie unterstützt. Ganz merkwürdig. Aber es gibt ja Fotos. Die Apple Fotos App, zumindest zum Verwalten der Bilder und rudimentär auch zum Bearbeiten der Bilder. Aber was die RAW-Entwicklerfähigkeiten angeht, ist das mal, sagen wir mal ehrlich, das kannst du einfach an der Pfeife rauchen. Da gibt's aber was. Und zwar gibt es einen RAW-Entwickler als Plugin für Fotos und wohl auch Standalone zu benutzen für den Mac. Nennt sich RAW Power. und soll so Möglichkeiten geben, die eben Aperture auch hatte beim Entwickeln. Also eine sehr gute Möglichkeit, ich sage jetzt Luftquotes, überbelichtete Lichter wieder zu retten, wieder herzustellen, wenn denn noch Information da ist, und umgekehrt aufzuhellen. Es gibt Gradationskurven, die mannigfaltig angepasst werden können, für jeden Farbkanal getrennt und tausende Regler, wie ihr das so von Aperture kennt. Und ja, ich habe es jetzt noch nicht selbst ausprobiert, aber vielleicht ist das für den einen oder anderen von euch genau das Richtige. Ich vermute mal, dass eine Synchronisation der Bearbeitung auf mehrere Bilder nicht möglich sein wird, weiß ich aber nicht, müsst ihr ausprobieren. Ansonsten ist das halt so, ja, wenn man eben mal ein Bild bearbeiten will und jetzt nicht aus der Fotos-App raus mag.
Kostet 15 Schlappen.
Ja, also ganz ehrlich, für ein Stück Software. Ich weiß, es ist für App Store-Verhältnisse ist das Wucher, das ist mir schon alles klar, aber für ein Stück Softwareentwicklung ist das geschenkt.
Sag ich also mal so. Ich sag mal, wenn das kann, was es behauptet zu können, dann ist das richtig cool. Ich habe mir das gerade mal geholt, weil das möchte ich jetzt dann doch sehen. Raw Power als Extension in Fotos, ja, das geht. Mhm. Dann starten wir das doch mal ganz kurz. Ich mache das dann immer
kurz ein Live-Test. Das hast ein schönes RAW-Bild mal da.
Ja, schön.
Ist so überbelichtetes oder unterbelichtetes.
Das ist jetzt übertrieben, aber du kannst hier, ja, das sieht doch Black Boost, Black Point.
Ja, es sind halt ganz, ganz viele Einstellmöglichkeiten,
die weit
über das hinausgehen, was jetzt mit Fotos Standard ist. Weil ich habe immer diesen Eindruck, diese Standardregler in dieser Fotos-App, die gehen einfach, das sind so irgendwelche Grafikkartenfunktionen, die Pixel, die so schon da sind, hin und her schieben. Mhm. Aber für RAW ist das alles nix.
Also es ist auf jeden Fall flott. Also wenn ich hier den Regler drehe, passiert quasi alles in Echtzeit. Mhm. Das ist schon mal ganz gut. Du kannst Gradationskurve kannst du reinmachen. Ja, sieht jetzt erstmal so auf den ersten Blick flott und nicht schlecht aus, und ich habe es jetzt mal hier in seiner Funktion als Plugin oder als Extension für Apple Fotos mir angeguckt. Mhm. So, der erste Eindruck ist ein guter.
Kannst du mal am Weißabgleich drehen? Das ist immer so ein Indikator. Fühlt sich das richtig an, oder würdest du sagen,
ja,
das ist irgendwie...
Nö, fühlt sich okay an.
Ja, okay.
Aber das ist jetzt nur mal schnell eben.
Ja, erster so. Blick halt.
Weil, aber gut, das ist interessant, dass da was geht.
Man merkt es ja relativ schnell. Also ich habe auch schon, wie gesagt, diese Fotos-Standard-Ding hat ja auch so einen Farbtemperaturregler. Und wenn man da dran zieht, habe ich immer den Eindruck, das ist nicht richtig, was da passiert. Die färben nur, aber das passt nicht so richtig.
Also mein erster Eindruck war jetzt okay, aber kann ich jetzt nicht.
Also soll auch Standalone möglich sein. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob dann Synchronisation zwischen mehreren Bildern möglich ist, was so für Stapelbearbeitung ja praktisch wäre. Weiß ich nicht. Müsst ihr mal ausprobieren. Dachte mir, das gebe ich euch mal weiter. Fand das erstmal ganz spannend, dass es da überhaupt was gibt.
Jupp. So, jetzt kommen wir wieder zurück zum Thema, was wir schon seit zwei Sendungen hier haben, seit drei Sendungen im Prinzip schon besprechen. Da hat uns ja der Jürgen vor einiger Zeit eine große Mail geschickt zum Thema unser Fotoabendbrot. Also das, was wir so an Fotografie tun, wenn wir eigentlich einfach nur so zu Hause abhängen und eben jetzt nicht auf einem Job sind oder so. Mhm. Also was man eben so tut, so das, ja, so die Übungen quasi und so Zeug. Und da waren eben mehrere Fragen, unter anderem jetzt noch die Frage: Habt ihr eine Kamera immer dabei?
Ja.
Ja. Hat aber heute jeder, das muss man dazu sagen. Also du hast heute, wenn du einige halbwegs modern bist, dann hast du ein Smartphone in der Tasche und dann ist da auch eine Kamera drin.
Und zwar bei aktuellen Smartphones eine verdammt gute Kamera. Also das ist jetzt tatsächlich kein Witz, Jürgen, der die Frage gestellt hat, und alle anderen, die zuhören. Also meine Antwort darauf ist jein, habe ich hier reingeschrieben. Hm. Jein im Sinne von, das ist wahrscheinlich nicht das, was Jürgen meint, aber ja, ich habe mein iPhone tatsächlich immer dabei und nicht, also ich telefoniere sehr wenig damit, sondern meistens habe ich es tatsächlich dabei, weil ich dann eine Kamera auch drinne habe. Und ich hatte in der Pre-Show erzählt von unserem Pferdchen und dass jetzt Anweidezeit ist. Und gestern war unsere Maus dann zum ersten Mal auf einer kleineren Weide und ist natürlich sofort eskaliert.
Ich dachte,
und
das ist ein Pferd.
Ja, ist unsere kleine Maus.
Ah, aber das ist doch ein Pferd, oder?
Ja, manchmal ist es auch unser kleiner Spacken. Das ist so, je nachdem, wie sie gerade drauf ist.
Okay, okay, okay.
Ja, und da ist sie mal richtig losgetobt, weil die freuen sich natürlich. Das ist wie so ein Kind, was überwältigt ist. Ich stell so ein kleines Kind irgendwie in so ein Süßigkeitengeschäft zum ersten Mal im Leben, die eskalieren auch erstmal völlig. Und so war das auch. Und natürlich hatte ich da auch meine richtige Kamera dabei, also die OMD, um Fotos davon natürlich zu machen. Aber ich war extrem froh, auch das iPhone dabei zu haben, weil du da einfach mal einen Knopf drückst, machst ein Video in einer verdammt guten Qualität. Und ja, das haut mich gerade echt immer wieder um. Hatte ich auch gerade wieder das Gespräch mit Tanja. Da waren wir eben auch mit dem Pferd draußen unterwegs und dann zieht sie das iPhone aus der Tasche und macht dann hier mal einen kleinen Clip und da mal einen kleinen Clip. Und du kannst heutzutage so verdammt einfach mit deinem Smartphone Videoschnipsel machen und da einen richtigen tollen 1 bis 2 Minuten draus zusammenschneiden oder nur mal 30 Sekunden, ein bisschen Musik drunter, einen kleinen Titel vorneweg. Hast eine tolle Erinnerung oder eben schickst das per E-Mail gleich an die Familie weiter, dass die gucken können. Das ist richtig geil. Und zum Thema Fotoabendbrot, also ja, mit dem iPhone mache ich tatsächlich viele Bilder einfach nur mal so zwischendurch. Und ich ertappe mich aber doch, wie ich dann den richtigen Bildwinkel suche oder das Licht dann auch mal mit dem iPhone abwarte oder dann noch ein Bild mache. Aber ich freue mich eben ganz besonders, dass das mit dem Video so total einfach ist. Spiegelreflex habe ich ja schon jetzt lange nicht mehr im Einsatz, aber auch die Spiegellose habe ich nicht mehr jeden Tag dabei. Vor dieser guten Smartphone-Kamera-Zeit war das so, da habe ich die tatsächlich auch fast immer im Auto liegen gehabt, dass ich allzeit bereit war. Das bin ich jetzt im Grunde genommen durch die Smartphones.
Wie ist das bei dir? Ja, also? mir geht's genauso. Also das iPhone immer dabei und ich werfe gerade mal so 2, 3 Bilder auf Twitter, weil ich da immer wieder Bilder mache, von denen ich auch wirklich denke, ja, die kann man durchaus vorzeigen. Die sind jetzt nicht irgendwie wesentlich schlechter, also die sind, es geht halt um Licht, es geht um Komposition und natürlich kriegst du halt mit einer 5D Mark IV irgendwie mehr Auflösung raus und ja. Noch ein bisschen weniger Rauschen und so weiter, aber das ist nicht wichtig, das ist nicht zentral.
Im Telebereich versagt das Smartphone, das ist schon alles klar, ne? Also Wildlife mache ich damit jetzt nicht.
Und das Ding, also jetzt das 6S, mit dem ich hier unterwegs bin, das hat halt ungefähr so, ich weiß nicht, 30 mm äquivalente Brennweite, ist also ein bisschen weitwinklig. Das heißt, du musst dich halt darauf einstellen, dann eben auch mit der Brennweite so zu arbeiten und hier nicht mit dem Digital-Zoom zu kommen.
Den benutze ich tatsächlich auch manchmal.
Ja, ich gebe es jetzt für Notfälle. Aber das ist für mich tatsächlich auch so ein Werkzeug und so für Fingerübungen zwischendurch immer wieder geil, weil da ist es relativ egal, mit was für einer Kamera du übst. Und ja, das ist tatsächlich so, das immer dabei und manchmal nehme ich natürlich auch die dicke mit, aber nicht immer wirklich.
Ich finde es halt absolut sagenhaft, dass so ein komplettes Videostudio in der Hosentasche stecken hast. Das ist schon ziemlich abgefahren. Ja, aber ansonsten, also wenn ich halt glaube, dass was passiert, so wie eben gestern so Pferd, na, das könnte so, wenn es das erste Mal auf die Wiese kommt, könnte es Gas geben, da nimm doch mal eine Kamera mit. Und dann nehme ich die mit und dann halte ich da auch einfach mal drauf. Natürlich suche ich irgendwie eine Position, in die ich fotografiere oder von der ich fotografiere, wo ich einigermaßen aufgeräumten Hintergrund habe. Kann man sich halt nicht immer aussuchen. Aber das sind jetzt auch keine Fotos zum öffentlich zeigen oder so, sondern das sind halt schöne Erinnerungen, Stichwort Fotoabendbrot. Für mich eine Übung, ich habe zum Beispiel einfach mal etwas intensiver das Continuous Focus ausprobiert, wie das so funktioniert, das Tracking, das kannte ich schon einigermaßen, jetzt einfach mal ohne Tracking, was passiert und ja, habe mal wieder die Grenzen von der UMD kennengelernt, aber ist auch wichtig, die zu kennen.
So, dann hat der Jürgen noch eine zweite Frage gestellt. Welches Besteck habt ihr unkompliziert dabei? Also ich vermute, wenn ich das richtig interpretiere, was ist denn das kleine Besteck, wenn es nicht das Smartphone ist?
Ja, willst du starten?
Ja, also bei mir ist es immer noch die 100D, weil die tatsächlich deutlich handlicher ist als alles andere, was ich habe. So unten Spiegel hat, da fühle ich mich wohl damit. Und darauf dann das 24er STM, das entspricht dann ungefähr 40 mm auf dem Vollformat. Und das, ja, damit mache ich dann auch Bilder, die noch ein bisschen besser, was das Rauschen angeht und so, funktionieren, als aus dem Smartphone. Aber das ist das.
Ja. Jo. Ja, klingt plausibel. Ja, bei mir ist es so, dass ich die Messenger-Bag eigentlich fast immer dabei habe. Das habe ich mir inzwischen angewöhnt. Das ist meine Firmentasche, so meine Alltagstasche. Und wenn ich dann eine Kamera mitnehme, die mehr als das iPhone ist, dann ist es halt die Olympus, die EM1, mit einem Objektiv. Und meistens ist es das 12-40-28. Das ist so dann quasi mein Standard-Zoom, mit dem ich eigentlich alles erschlagen kann, was ich gerade so brauche. Da bin ich gut gerüstet. Wenn ich aber weiß, dass ich jetzt nicht in die Stadt fahre oder mich mit Freunden irgendwo zum Café treffe oder sonst irgendwas, dann ist es in der Regel ein Ausflug zum Pferdestall. Und da mache ich fast immer das Telezoom drauf. Das ist ein 40-150-28. Also an der UMD immer mal 2 für den Bildwinkel. Also das ist dann schon immer eine Vorahnung, was kann ich denn sinnvollerweise gebrauchen. Oder ich sage eben, ach Mensch, du, heute habe ich mal Bock, ein bestimmtes Objektiv auszuprobieren. Und dann schnalle ich mir ein analoges 50er drauf mit einem Adapter oder mein lichtstarkes 25er oder. Das heißt, ich schnapp mir einfach aus dem Regal, das hatten wir in einer der letzten Folgen, einfach die Motivation, mal ein Objektiv auszuprobieren, was ich selten benutze. Das schnalle ich mir drauf und wenn ich in die Gelegenheit kommen sollte, ein Foto machen zu wollen oder zu können, dann habe ich bei der Gelegenheit auch gleich mehr Spaß, weil es ein Blickwinkel ist, den ich nicht so oft habe. Ja, und Akkus, Speicherkarten habe ich eh immer in der Tasche. Das gehört ja so zum Stichwort bereit sein. Ne?
Bereit sein?
Bereit sein. Alles klar.
Gut, kommen wir zum großen Block der heutigen Sendung. Das ist ein Gespräch, was ich vor der Sendung hatte mit dem Jörg Müller, der ist Profi-Drohnenpilot und hat mit mir darüber gesprochen, was denn jetzt so gilt, nachdem jetzt die neue Drohnenverordnung endlich raus ist. Und das hört man jetzt einfach mal.
Okay, ich sitze jetzt hier in der Viewfinder Villa im Wohnzimmer und zwar mit dem Jörg Müller. Der Jörg Müller ist, ja, wie soll man sagen, professioneller Drohnenpilot, oder?
Ja, genau. Hallo erstmal.
Ja, du bist jetzt hier aus der Gegend, aus Haste.
Genau, ich komme circa 7 Kilometer entfernt von hier. Durch Zufall habe ich die Viewfinder Villa durch einen Stau auf der Autobahn neu entdeckt. Früher ganz oft den Podcast auch gehört, geliebt, mit einer kleinen Unterbrechung. Und ich fliege seit circa 4 Jahren, 4,5 Jahren Multikopter. 2 Geräte habe ich, ein Okto und ein Hexakopter.
Das heißt, du hängst da auch dann von der Zahl Propeller, Okto heißt 8 Propeller. Genau. Da kannst du dann auch mal so 2-3 Kilo Kamera locker drunter hängen. Genau.
2,5 Kilo ist die erlaubte Zuladung bei dem ersten Kopter. Mhm. Beim zweiten sind es sogar fast 4 Kilo. Aha. Das ist dann so eine Sonderregelungsgeschichte. Und an dem ersten, mit dem ich Fotos mache, hängt halt eine Sony Alpha 7R drunter, Vollformat, mit einem 24-70 Zeiss-Objektiv drunter. Das Ganze wiegt ungefähr 1,2 Kilo.
Inklusive Kopter?
Nein, die Kamera wiegt 1,2. Ja, alles zusammen wiegt 4,7 Kilo.
Okay, also da kommen wir gleich noch zu den Grenzwerten. Genau. 4,7 klingt schon so verdammt nah an 5. Machst du das hauptberuflich oder ist das?
Nein, ich mache das nebenberuflich. Ich habe das als Hobby gestartet, weil ich schon immer gerne fotografiert habe und ich liebe Luftbilder, habe aber Höhenangst. Ich fliege nicht im Flugzeug mit.
Ehrlich wahr? Das heißt, na gut, dann ist natürlich Drohne eine angenehme Geschichte, trotzdem zu fliegen. Genau. Fliegst du dann auch so mit so FPV-Geschichten, so First-Person-View, dass man dann quasi, ich habe das schon gesehen, dass die dann so Dinge auf den Augen haben, so Bildschirme, wo sie dann quasi durch die Drohne gucken können.
Genau, das sind die sogenannten Racer. Habe ich vor 2-3 Wochen das erste Mal live gesehen. Da ist mir erstens bei den Brillen die Bildqualität nicht gut genug. Mhm. Für die Jungs, die das machen und da sehr schnell unterwegs sind, wirklich beeindruckend schnell, ist das okay, die Bildqualität? Für mich, ich muss da ein bisschen mehr drauf sehen. Ich habe an meiner Fernsteuerung habe ich einen Kontrollmonitor, separat mit einer eigenen Funkverbindung und kann halt das Live-Bild der Kamera sehen.
Okay. Und was sind das für Sachen, die du dann da kommerziell machst? Du wirst angeheuert von Firmen, von Privatleuten?
Angefangen hat es mit Zeitungen, der Schädelspalter in Hannover. Ich weiß nicht, ob ich die Namen da sagen darf.
Natürlich darfst du. Du darfst ja alles sagen, das ist ein Podcast.
Dann sehr viele Gemeinden in Neustadt, hier in der Umgebung. In Hannover habe ich viel gemacht, bei der Hatz, bei lokalen Zeitschriften. Und über diese Zufälle sind dann auch Baufirmen zum Beispiel auf mich aufmerksam geworden. Ich habe dann so ein Großprojekt dokumentiert. Ich habe den Vorteil, dass ich in meinem Copter, der ist GPS gesteuert, die Position speichere. Immer.
Achso, du kannst ihm quasi eine Strecke vorgeben, die der dann abfliegt oder Punkte, die der das anfliegt?
Das ist möglich. Ich kann aber auch frei Hand fliegen und es wird ständig gelockt, wo ich gerade bin.
Wirklich also so wie wenn man irgendwie Läufer ist und dann sein Track mittrackt irgendwie.
Genau, und mit Höheninformationen und so weiter. Und der Vorteil ist, ich mache beim ersten Flug von einem Objekt einen Erkundungsflug. Das heißt, ich gucke verschiedene Perspektiven, verschiedene Höhen und werte dann später mit dem Kunden die Bilder aus und der sagt, die Perspektive, die ist gut, das wollen wir die nächsten 2 Jahre so haben. Und dann kann ich immer wieder an die gleiche Stelle fliegen.
Ah, dann kannst du quasi so eine Art Zeitraffer von so einer Baustelle machen, in Anführungszeichen. Klar, die Kamera ist ja nicht permanent da oben.
Die Perspektiven sind nahezu identisch, weil ich halt den Winkel der Kameraneigung, der wird nicht gespeichert. Ja. Aber da macht man 3-4 Bilder und sucht sich das dann raus, das passt.
Okay, und dann hast du da quasi so eine Wiederholbarkeit, so im Rahmen der GPS-Genauigkeit.
Richtig, ja. Die liegt so in 1-2 Meter Bereich.
Das ist für die Höhe wahrscheinlich gut genug.
Das reicht. Definitiv.
Ja, klar.
Gut. Das reicht.
So, der Grund, warum ich dich jetzt hier eingeladen habe zum Gespräch, ist, es ist gerade die neue Drohnenverordnung, das muss ich nochmal kurz sagen, das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, also der Herr Dobrindt, ne? Die haben jetzt eine neue Drohnenverordnung, erlassen, ja?
Also Sie haben es initiiert und vom Bundesrat, / vom Bundestag wurde es beschlossen.
Und das ist jetzt gerade erst vor ein paar Wochen passiert?
Vor gut einer Woche erst, und zwar am 7.4., am Freitag den 7.4., am 6.4. war es in diesem Bundesanzeiger und wenn es einen Tag später ist, ist es dann amtlich.
So, jetzt ist davor quasi relativ viel, glaube ich, Grauzone gewesen. Man wusste es nicht so genau, es gab viel Meinungen und wenig Klarheit. Jetzt ist ja dann alles klar, oder?
Nö.
Genau, deshalb will ich jetzt mit dir reden. Also, du machst das professionell. Ich denke, die meisten, die hier zuhören und eine Drohne besitzen mit Kamera, eigentlich sind das ja fliegende Kameras, die machen das hobbymäßig. Das heißt, wir wollen das jetzt mal ganz kurz beleuchten aus Profi- und Hobbysicht. Müssen aber gleich dazu sagen, du bist jetzt nicht der Mensch, der das erlassen hat. Du bist auch nicht der
alles ohne Gewehr.
Genau, alles ohne Gewehr. Das ist jetzt hier quasi.
Das ist auch für mich so neu und es ändert sich täglich was. Ich habe erst heute neue Antragsformulare von meiner niedersächsischen Zulassungsstelle geladen und durchgelesen, aber konnte noch gar keine Fragen stellen, weil mein Sachbearbeiter nicht vor Ort ist.
Und wir müssen, glaube ich, dazu sagen, das hier ist jetzt Niedersachsen. Das ist wahrscheinlich bundesweit auch nicht einheitlich, oder? Soll es das jetzt werden?
Ja, es gibt halt in gewissen, also das ist schwierig zu sagen. Bis 5 Kilogramm gibt es weder für Private noch für Gewerbetreibende die Auflage, dass ich eine Aufstiegsgenehmigung, eine sogenannte allgemeine Aufstiegsgenehmigung benötige.
Das heißt, bis 5 Kilogramm kannst du dich unter Einhaltung gewisser Regeln, kannst du quasi fliegen.
Richtig. Der große Vorteil für die Hobbypiloten ist, dass sie früher immer, das war die Hauptgrauzone, sobald sie ein Video, ein Foto für ihren Sportverein ins Netz gestellt haben oder auf YouTube hochgeladen haben, galten sie offiziell als Gewerbetreibende.
Oh, dann kommt das Finanzamt auch noch, oder?
Nee, das geht dann um versicherungstechnische Dinge und. Und das war immer die Grauzone. Da hat sich natürlich kaum jemand dran gehalten. Es wurde sehr viel Schindluder dort betrieben. Jetzt ist es schriftlich, amtlich. Jetzt können die Hobbypiloten ihre Sachen veröffentlichen, wenn sie sich an sehr viele Beschränkungen, die jetzt neu sind, halten
werden. Okay, dann lass uns doch mal ganz flott einfach mal kurz über die Eckpunkte gehen. Was bedeutet das neue Regelwerk jetzt? Also ich sehe so Worte, also ich habe jetzt vor mir hier, das verlinken wir auch in den Shownotes, eine Broschüre BMVI, also Bundesministerium für Verkehr und Digitale. Die ist super, dass Sie das zusammengelegt haben, oder? und das ist einfach so ein Überblick. Und da sind jetzt so Worte drin wie Erlaubnispflicht, Kenntnisnachweis, Kennzeichnungspflicht. Das sind so die 3 großen Worte, die ich hier sehe. Was heißt Erlaubnispflicht? Wann brauche ich denn eine offizielle Erlaubnis und wo kriege ich die her?
Es gibt die Möglichkeit für Kopter ab 5 Kilo eine allgemeine Aufstiegserlaubnis zu beantragen.
Das heißt, die beantragst du einmal und dann hast du die?
Die ist eine gewisse Zeit gültig. In meinem Fall waren die 2 Jahre gültig. Die erste ist 1 Jahr gültig. Die Verlängerungen sind entsprechend 2 Jahre gültig gewesen. Wie da genau die jetzige Regelung sein wird, weiß ich noch nicht. Kann ich nicht genau sagen. Und das Ganze, wie gesagt, erst ab Fluggeräten, die über 5 Kilo wiegen.
Dein schwerstes Fluggewicht mit Kamera?
Sind knapp 8 Kilo.
Okay, das ist der
Hexa. Ah, ja. Das ist ein DJI S900. Und den darf ich seit letztem Jahr, Mitte letzten Jahres, mit meiner vorhandenen allgemeinen Aufstiegsgenehmigung, auch fliegen, weil die Grenze von 5 auf 10 Kilo hochgesetzt wurde vor letztes Jahr. Was jetzt aber wiederum hinfällig ist, weil bis 5 Kilo brauche ich keine Genehmigung. Ab 5 Kilo brauche ich wieder eine Genehmigung.
Gut, das heißt, ab jetzt ist es klar, ab 5 Kilo brauchst du eine Genehmigung und diese 5 Kilo sind Gesamtgewicht
mit allem drum und dran.
Mit allem drum und dran, mit Batterien, mit Kamera.
Es ist auch nicht hilfreich, den Akku nur halb voll zu laden, die sind leider immer gleich schwer.
Oh, das wäre so super. Ich möchte gerne Lithium-Helium-Akkus.
Genau.
Dann hast du noch den Kenntnisnachweis. Ist das so wie so ein Führerschein?
Das ist auch wird landläufig als Führerschein bezeichnet. Da gibt es die größten Fragezeichen. Dieser wird erst benötigt, laut aktuellen Unterlagen, ab dem 1.10., das heißt, da hat man noch ein halbes Jahr Zeit, überhaupt festzulegen, wer darf den wo ablegen, was muss gemacht werden. Das ist alles noch offen.
Es gibt also jetzt erst keine Drohnenfahrschulen plötzlich, bis jetzt noch nicht?
Es gab Stellen, wo man musste auch für die alten Aufstiegsgenehmigungen einen sogenannten Kenntnisnachweis haben, das war aber nicht so aufwendig. Da bin ich zum Beispiel zu einem Modellsportclub gefahren, habe dort eine Art Vorfliegen gemacht, habe meinen Kenntnisstand denen mitgeteilt und mir wurde bescheinigt, dass ich mein Fluggerät sicher beherrsche, nenne ich.
Okay.
Jetzt ist es etwas umfangreicher, es kommt Luftrecht dazu, einige weitere Punkte noch.
Gut, das heißt, du wirst dann vermutlich so eine Theorie- und Praxisprüfung ablegen müssen, nehme ich an.
Aber auch das ist alles noch offen. Es gibt irgendwo eine Stelle, wo es vielleicht auch online mal möglich sein wird. Wer das macht, wie viel es kostet, weiß man nicht.
Und diese Erlaubnispflicht und diesen Kenntnisnachweis, die sind auch unabhängig davon, wie schwer das Ding ist, richtig?
Richtig. Den Kenntnisnachweis, den benötige ich für Fluggeräte ab 2 Kilo.
Also 2 Kilo.
Zum Beispiel ein DJI Inspire, dieses Gerät, was auch sehr verbreitet ist, der wiegt so 2,7 Kilo.
Was wiegt denn die DJI Phantom?
Die ist so bei 1,7, 1,4.
Okay.
Kommt darauf an, was für eine Kamera da drunter hängt. Die würde da also, da brauche ich keinen Kenntnisnachweis, aber den dritten Punkt kommen wir wahrscheinlich jetzt zu.
Noch ganz kurz, also Erlaubnispflicht und Kenntnisnachweis, haben die was mit Hobby oder Gewerbe zu tun?
Nein.
Auch nicht?
Nein.
Okay.
Das brauchen alle, jeder privat oder geschäftlich fliegende Mensch, der zum Beispiel eine DJI Inspire besitzt, der braucht beides. Und noch was, ein drittes Teil, was gleich kommt.
Gut. Ja, jetzt kommen wir nämlich noch zur Kennzeichnungspflicht. Du brauchst ab jetzt nämlich ein Drohnenkennzeichen, richtig?
Richtig. Das ist aber jetzt nicht
vergleichbar. So ein kleines Nummernschild mit so einer TÜV-Plakette drauf?
So ähnlich, nein, natürlich nicht. Da gibt es eigentlich nur zwei Vorgaben. Es muss die Adresse, der Name und die Adresse draufstehen. Und das Ganze muss feuerfest sein und am Kopter befestigt werden.
Also des Eigentümers Name und Adresse muss da drauf sein?
Es muss keine Telefonnummer drauf sein und so weiter.
Was heißt feuerfest? Ich gehe von außen, das sind so Metallaufkleber dann,
richtig,
oder?
Richtig, man kann da selber, gibt es also keine, die müssen feuerfest sein, also die müssen einen Brand überstehen. Es kann halt passieren, wenn der Kopter abstürzt, dass der Akku zum Beispiel einen Kurzschluss verursacht. Mhm. Die sind sehr, sehr empfindlich, da gibt es eine sehr hohe Hitzeentwicklung, das Ding steht sofort in Flammen. Und da will man noch möglichst die Adresse sehen können.
Da gibt es jetzt aber keine absoluten Vorschriften aktuell, wie groß die Schrift sein muss und wie lange das überstehen muss und so weiter.
Nein.
Heißt einfach, okay.
Ich habe bei meinem Verband, bei dem Kopterverband Deutschland, der Vereinigung aus Köln, bestellt. Kostet irgendwie pro Plakette 5 oder 6 Euro. Habe ich 2 Stück bestellt, die kommen jetzt irgendwann die Tage. Die brauche ich aber auch erst ab 1.10.
Also Kenntnisnachweis und Plakette ab 1.10. 2017.
2017, ja. Richtig.
Dann sind ja, also das sind so drei Hauptpunkte, die ich so sehe. Nummernschild, Kenntnisnachweis, Erlaubnispflicht. Jetzt ist natürlich eine Frage, wann, wie, wo darf ich denn dann fliegen? Also ich stelle mich jetzt hier in den Garten, Viewfinder Villa. Wer auf viewfindervilla.de geht, der findet da auch ein kleines Drohnenvideo von der Viewfinder Villa. Das ist, wann haben wir das gedreht? Letztes Jahr irgendwann war jemand da und hat das gemacht und da sind wir in den Garten gegangen und sind geflogen, fertig. Wie sieht das jetzt aus? Darf ich das noch so überhaupt einfach nur jetzt mal hier zum Beispiel in so einem Wohngebiet einfach fliegen? Ist das legal erlaubt?
Auf meinem eigenen Grundstück darf ich das tun, wenn ich das Grundstück nicht verlasse und...
Also in der Höhe nicht verlässt. Du darfst richtig. Also quasi über deinem Grundstück fliegen, genau. Aber nicht über die Grenze raus erstmal.
Genau. In diesem Fall gehören wir noch mit zur Kontrollzone des Flughafens Hannover hier in Holtensen. Das heißt, hier dürfen Piloten maximal 50 Meter hochfliegen. Früher wurde es auch nochmal aufgeteilt. Die Privaten durften früher nur 30 Meter hochfliegen, die Gewerblichen 50 Meter innerhalb der Kontrollzone. Das ist jetzt gleichgesetzt und auch beide dürfen jetzt 50 Meter hochfliegen. Fahre ich 5 Kilometer weiter Richtung Bad Nenndorf, da darf ich dann 100 Meter hochfliegen.
Also da haben wir jetzt schon die erste Einschränkung. Es gibt so gewisse Bereiche, zum Beispiel Kontrollzone von Flughäfen. Was für andere eingeschränkte Bereiche gibt es, wo ich nur beschränkt oder gar nicht fliegen darf?
Also ich darf nicht über Unfallstellen, Unglücksorten dergleichen fliegen. Das durfte ich vorher aber auch schon nicht.
Also
wenn ein Unfall irgendwo ist oder es brennt irgendwo. Ich darf nicht über Naturschutzgebieten fliegen, zum Beispiel auf dem Steinower Meer, nur mit Sondergenehmigung, die relativ teuer ist und sehr aufwendig zu bekommen ist. Ich muss einen Abstand zum Flughafen einhalten, 1,5 Kilometer. Das war vorher auch schon so. Die Kontrollzonen gab es früher auch schon. Ich darf nicht Industrieanlagen befliegen, wenn der Besitzer der Fabrik nicht oder der Industrieanlage mich nicht dazu gerufen hat, was ja auch
oft oder dir das erlaubt.
Oder es erlaubt, richtig. Mit einer Erlaubnis, das reicht auch mündlich, kann ich so einen Flug durchführen.
Oder man hat einen konkreten Auftrag vorliegen, richtig. Das ist ja dann im Prinzip eine implizite Erlaubnis.
Richtig,
ja.
Richtig.
Okay.
Bei Wohngebieten ist es jetzt halt neu, wenn ich mein Grundstück verlasse und fliege über das Nachbargrundstück oder über das übernächste Nachbargrundstück, dann muss ich von jedem Grundstücksbesitzer oder Bewohner eine Erlaubnis dafür haben.
Die darf aber auch mündlich sein.
Das darf auch mündlich sein. Das ist nicht, steht, da habe ich nichts gefunden, dass ich das unbedingt zwingend schriftlich haben muss. Wenn ich in diese erlaubnispflichtigen Geräte komme, also für über 5 Kilo und so weiter, dann gibt es da Sondergenehmigungen, die man beantragen muss dafür dann nochmal. Da gibt es dann teilweise auch Bereiche, wo ich das schriftlich machen muss. Aber bis 5 Kilo ist mein Kenntnisstand, reicht es mündlich. So habe ich es auch die letzten Jahre gehandhabt, weil ich immer auch vorher schon den Besitzer des Startplatzes musste ich auch um Erlaubnis bitten. Das habe ich in der Regel vor Ort gemacht, indem ich einfach geklingelt habe, haben Sie was dagegen, wenn ich hier mal starte? Dann kriegt er noch ein Bild von seinem Haus dazu. Und
das ist ja schon ein Anreiz, ne?
Genau.
Also nochmal, ne, das ist jetzt keine rechtlich bindende Beratung hier, sondern das ist jetzt aktueller Kenntnisstand, soweit wir das wissen, soweit du das weißt. Genau. Okay, das heißt, ja, und übrigens, ne, übers Nachbargrundstück fliegen ist ja quasi fast vorprogrammiert, weil wie du es vorhin schön gesagt hast, man will ja nicht nur ein senkrechtes Bild wie Google Earth von oben haben, sondern man möchte ja so ein Haus auch mal so diagonal sehen. Das heißt, man muss quasi seitlich übers Grundstück hinausgehen.
Richtig. Genau, richtig. Bei mir ist es so, dass ich auch vorher schon einfach aus Sicherheitsgründen in der Regel wirklich nur den Kopf da auf eine gewisse Höhe bringe, die maximal erlaubt ist in dem Fall, also entweder 50 Meter oder wenn es 100 Meter erlaubt sind, und die Position gar nicht groß wechsle. Dann muss ich auch nicht jedes Mal Angst haben, dass ich nichts mehr sehe oder irgendwas anderes passiert. Und das ist bisher auch bei mir noch nichts passiert, toi, toi, toi. Ich plane die Aufnahmen vorher sehr genau. Das heißt, ich gucke vorher genau, wann ist um die Uhrzeit, wo das Licht, wo sind die Schatten. Und dadurch weiß ich ziemlich genau, da muss ich starten. Dann kann ich vielleicht auch schon mal mit dem Grundstücksbesitzer oder mit der Firma schon mal telefonieren. Habt ihr was dagegen? Gerade wenn ich bin in ganz Deutschland unterwegs, gerade wenn ich halt irgendwie eine Anreise von 5-6 Stunden habe, dann plane ich das so genau, dass ich auch schon das Okay vom Startplatz habe.
Jetzt fiel ein paar Mal diese 100 Meter Höhengrenze. Das ist jetzt auch in der Verordnung drin. 100 Meter ist die maximale Höhe, die du überhaupt fliegen darfst mit den Dingern?
Ohne Sondergenehmigung, ja. War aber vorher auch schon so begrenzt.
Okay, also 100 Meter sind die maximale Höhe.
Ausnahme sind Modellflugplätze.
Okay.
Da freuen sich viele Modellflugvereine. Die hatten große Sorge, dass ihr Hobby auch reglementiert wird durch diese neue Verordnung. Und die hatten wohl eine sehr gute Lobby. Die dürfen nach wie vor, wie es auf dieser Skizze auch gut zu sehen ist, die dürfen die 100-Meter-Grenze auf ihrem Vereinsgelände überschreiten.
Das heißt, das Feld vom Bauern nebendran darf man schon wieder nicht mehr.
Ich weiß nicht, wie der Radius ist. Ich habe Kontakt mit dem mit der Flugsicherung in Hannover. Ich kenne da einige Ansprechpartner und wir haben da auch mal eine Schulung organisiert, weil es halt schon immer viele Fragen zu diesem Thema gab. Und die haben uns wirklich gezeigt, es gibt Luftkarten, wo jeder Modellflugplatz eingezeichnet ist, ein Radius von ca. 500 Metern und da fliegt kein Flugzeug durch. Das ist Sperrgebiet. Windräder und so weiter.
Was muss ich denn tun, um hier das Grundstück der Viewfinder Villa zum Modellflugplatz zu deklarieren?
Das weiß ich nicht.
Das wäre so meine Lösung, weißt du?
keine Ahnung.
Gut, nee, lassen wir das. Okay, 100 Meter. Jetzt haben wir noch so eine Geschichte, die auch jetzt, glaube ich, nicht so toll ist. Und das ist das Thema Menschen unter der Drohne. Was ist denn da jetzt das aktuelle Regelwerk?
Also bisher war es auch so, dass kein Flug über Menschenansammlungen.
Genau, das durfte es bisher eh nicht tun. Richtig. Das haben zwar viele gemacht, aber das ist nicht erlaubt.
Richtig.
Gewesen
und als Beispiel Schützenfest in Hannover, da wird wild über die Leute geflogen. Das hätte ich früher nicht gemacht, das würde ich jetzt natürlich auch.
Da würde ich eh nicht fliegen, weil die haben Gewehre, weißt du?
Genau. Ich habe zum Beispiel das Drachenbootrennen mal gefilmt und dann wirklich aber auch, beziehungsweise auch fotografiert.
Maschsee.
Am Maschsee, ja. Stimmt. Und nur vom Wasser aus gestartet, mit dem Veranstalter abgesprochen, also auch die Erlaubnis gehabt für das Ganze und natürlich nicht über die Besucher geflogen.
Weil wenn das Ding, was ja passieren kann, da gibt es einen Kurzschluss, ein Draht löst sich. Richtig. Und plötzlich schmiert dir das Ding ab und geht senkrecht runter.
Es fällt, weil es ist ja keine Flügel, außer die kleinen Propeller, es fällt runter wie ein Stein.
Das hat man ja auch mal gesehen, glaube ich, vor ein, zwei Jahren gab es mal bei diesem Skidingens Abfahrtlauf, fiel dann irgendwie einen Meter hinter dem Abfahrtläufer die Drohne aus dem Himmel und hätte den möglicherweise schwer verletzt, wenn der da einen Bruchteil einer Sekunde früher gefahren wäre.
Genau, das Gerät war ein großes Gerät, also das wiegt auch irgendwie 10, 12 Kilo, was da.
Das sind dann so Fernsehgeräte, so richtige Produktionsfirmen, die dann mit richtig schweren kamen. Da hängt dann so eine Red oder sowas drunter.
Richtig, gibt es auch. Die haben dann aber jetzt auch schon Sondergenehmigung, weil die in der Regel weit über 10 Kilo wiegen, also bis zu 20 Kilo haben dann sehr kurze
Flugzeiten. Gut, also nicht über Menschenansammlungen. Was ist denn eine Menschenansammlung?
Ja, das ist eben auch der Knackpunkt. Erstens ist die Änderung jetzt, dass ich halt auch einen seitlichen Abstand zu sehr vielen Objekten einhalten muss. Das sind nicht nur Menschenansammlungen, sondern das sind Bahnstrecken, das sind alle Straßen, die mit B beginnen, also Bundesstraßen und Bundesautobahnen, ein seitlicher Abstand von 100 Metern, was für viele Aufnahmen schon kritisch ist, weil sehr viele Objekte halt direkt an irgendwelchen Bundesstraßen liegen, Firmen, sonst irgendwas. Das ist ohne Genehmigung jetzt nicht mehr erlaubt. Und Menschenansammlung ist eben das Problem, die Zahl, es gibt keine Zahl. Mir wurde von der Zulassungsstelle mitgeteilt, dass eine Menschenansammlung ab 12 Personen.
Da müsste man mal einen Juristen fragen.
Sehr gerne. Werde ich auch weiter noch verfolgen.
Also Juristen, meldet euch bei uns, wenn ihr wisst, was ist eine Menschenansammlung? Wie ist das definiert? Oder ist das vielleicht in verschiedenen Kontexten unterschiedlich definiert?
Sehr gute Frage. Würde mich sehr interessieren, weil dadurch sind auch so Sachen wie Hochzeitsaufnahmen, Firmenbilder, wo die ganze Belegschaft drauf ist, wo ich Aufnahmen mache aus 30 oder 20 Meter Entfernung. Nicht über den Menschen, aber halt aus einer sicheren Entfernung. Ich stehe unmittelbar unter der Drohne, wenn was passiert, ich fange die fast auf. Also das ist auch jetzt nicht
unsicher. Okay, Moment. Unsicher. Das heißt, jetzt habe ich, da stehen jetzt, sagen wir mal, 11 Menschen, ne?
Wenn es so stimmt mit den 12.
Genau. Wenn das mit den 12 stimmt, also sagen wir mal, da stehen jetzt 11 Leute und du bist da so schräg drüber, weil du irgend so ein Luftfoto von denen machen möchtest, ein Gruppenbild von schräg oben, was man ja mit Drohnen gerne tut, das wäre okay. Wenn das ist ja dann keine Ansammlung. So, jetzt stell mal eine Person dazu. Was kannst du jetzt noch für ein Foto machen?
Ich muss 100 Meter mit der Drohne von dieser Menschengruppe weg.
Egal, ob von vorne, von rechts, von links, von hinten. Du musst 100 Meter weg sein.
Richtig.
Ja, das ist ein neues Betätigungsfeld für die Objektivhersteller. Ne?
Ich habe auch schon gleich geantwortet, okay, dann kann ich nur noch ab 70 mm fliegen.
Ja.
Mit meiner Vollformatkamera. Nein, es geht nicht von der Perspektive nicht. Da sind oft Bäume davor.
Ja, klar.
Das geht alles nicht. Also das funktioniert nicht. Aber dafür habe ich ganz aktuell heute halt gesehen, gibt es halt ein Formular für eine Sondergenehmigung. Ich weiß allerdings nicht, wie viel Vorlauf brauche ich, wie viel kostet das Ganze und so weiter.
Okay, das heißt, theoretisch kommt man da drüber, wenn man eine entsprechende Genehmigung hat. Du darfst also nicht über den Menschen, darfst eh nicht fliegen.
Das sowieso nicht, nein.
Aber du darfst dann eben in der Nähe von Menschen fliegen, wenn du so eine Sondergenehmigung hast. Woher kriegt man die?
Das ist entsprechend wieder Ländersache. Das heißt, in diesem Fall hier für Niedersachsen ist es, oder für meinen speziellen Fall, die Behörde in Wolfenbüttel. Das ist das Straßenbauamt, / Luftfahrt, ich weiß es nicht, auch so ein ewig langer Name. Da habe ich meine Ansprechpartner, das sind zwei Personen, die man im Laufe der Jahre auch schon kennt. Man hat immer mal eine Frage, man kann mit denen telefonieren und so weiter. Die sind auch sehr nett. Die sind halt zu wenig. Das ist das Problem.
Okay. So, jetzt kommen wir mal so langsam gegen Ende. Ich glaube, wir haben die wichtigen Sachen aus dem Weg geräumt. Oder fehlt noch was ganz Wichtiges? Weil ansonsten hätte ich jetzt hier noch ein paar Fragen. Ich habe vorhin auf Twitter mal erzählt, dass ich dich hier gleich zu Besuch habe und habe ein paar Fragen eingesammelt auf Twitter.
Okay? Ja, gerne.
Gut. Brandy Vini fragt, gleich mehrere Fragen. Erstens, wie beziehungsweise wo kann ich am besten herausfinden, ob das Gebiet, in dem ich mich gerade befinde, eines der betroffenen Schutzgebiete ist? Also wir reden jetzt tatsächlich von Flugzonen, wir reden von Naturschutzgebieten.
Krankenhäuser.
Krankenhäuser auch nicht. Da auf der Broschüre gibt es auch noch Kontrollzonen. Verfassungsorgane, Bundes- oder Landesbehörden, Industrieanlagen und
richtig,
so weiter.
Richtig.
Wie kriege ich das am einfachsten raus?
Am einfachsten geht es mit einer App. Und zwar mit der MyFlyZone-App, die leider nur auf einem externen Gerät läuft. Also ich habe es online, geht es nicht, man kann nur die App laden. Man
muss die Drohnen haben das nicht eingebaut oder noch nicht?
Das ändert sich zu oft. Das ist schlichtweg nicht aktuell genug.
Okay, dann heißt,
in Hannover wurde ein neues Krankenhaus gebaut, wurde obendrauf ein Hubschrauberlandeplatz gebaut, Siloa.
Das wäre natürlich ideal, die Drohne weiß das und dann fliegt die da einfach nicht rein.
Es gibt es für Flughäfen und für Stadien.
Das gibt's.
Bei DJI gibt es das, da gibt es so No-Fly-Zones, die sind einprogrammiert, die kann ich auch nicht umgehen. Also ich komme mit meiner DJI nicht übers Niedersachsenstadion oder an den Flughafen Hannover ran.
Okay, aber so andere Geschichten, wie heißt die nochmal, MyFlyZone?
MyFlyZone.
Die was ist also MyFly, Leerzeichen, Zone, MYFLY. Ich kann
hier nochmal reingucken.
Okay.
Die ist auch anerkannt von den von Luftfahrtbehörden. Das ist eine Berliner Firma. Und wenn ich jetzt, ich kann es mal zeigen.
Du hast sie gerade auf dem iPad, weißt du, ob es die auf Android gibt?
Gibt's auch. Gibt's auch, ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin in dieser Kontrollzone in der besagten, das wird mir hier auch nochmal angezeigt, groß.
Ah ja, das ist ja genau der Hannoveraner Luftsarg. Das sieht nämlich aus wie ein Sarg. Diese Kontrollzone.
Ich darf hier bis 50 Meter fliegen. Jetzt bin ich allerdings im Naturschutzgebiet gelandet. Das heißt, ich habe hier meinen grünen Punkt. Ich darf hier starten. Aha. Wenn ich jetzt die Höhe...
Lass doch mal schauen, wo du... Kannst du mal kurz aktuell hier auf die Viewfinder wieder gehen?
Was brauche ich, glaube ich, nur hier?
Da musst du, glaube ich, nur da drauf tippen. Genau. Da bist du schon bei Holtensen.
So, jetzt bin ich auf 100 Meter. Ich gehe mal wieder zurück. Ups, sorry. Komm.
Da.
Jetzt kriege ich, weil ich 50 Meter hoch bin, in der Kontrollzone, kriege ich ein grünes Symbol.
Ach, zeig dir den grünen Punkt, alles klar.
Keine Probleme. Was die noch nicht hat, die App, das ist, wenn ich jetzt in die Nähe der Autobahn komme, da sagt er mich trotzdem grün. Die ist einfach noch nicht aktuell genug. Das ist halt
gut. Erst
eine Woche her.
Okay, dann hoffen wir mal, dass die bald abgedatet wird. Also jetzt bitte noch nicht ganz drauf verlassen oder zumindest den gesunden Menschenverstand nicht ausschalten.
Ich denke, da das Ganze online nur läuft, das ist also nicht eine Fertigprogramm, also die
holen sich ihre Daten, vom Server.
Aktuell, irgendwo, genau. Ja. Wenn ich jetzt hier, was weiß ich, in Steinhuder, im Steinhuder Meer, dann kriege ich also hier sofort gleich Warnung. Und das sehe ich auch, sind mehrere. Und
gut.
Also, funktioniert klasse,
kann alles klar.
Auch immer gleich online, wenn der Kunde anruft, ich will da und da Aufnahmen haben, gucke ich sofort nach, sage, oh nee, das geht nicht. Dann, oder ich brauche einen Vorlauf von 10 Tagen für die Genehmigung oder.
Also MyFlyZone. Dann fragt er noch, wo kann ich diese Plakette anfertigen lassen? Das geht also um die feuerfeste Namensschild, haben wir schon gesagt. Du hast es von dem Verband jetzt bekommen.
Genau.
Da wird es aber mit Sicherheit noch andere Dienstleister geben.
Man kann es selber machen, theoretisch. Man kann ein Stück Alu nehmen, wobei Alu ist vielleicht ein bisschen zu empfindlich. Also es stand in irgendeiner Unterlage, habe ich gelesen, man kann sich das auf dem Alu-Plättchen auch drauf gravieren.
Ich habe ja hier auch noch Links zu den FAQs, da gibt's also vom Bundesministerium, da gibt es noch so ein paar Ecken, wo man das auch nochmal selber nachgucken kann. Dann fragt er noch, das hat man glaube ich auch beantwortet, gibt es eine Möglichkeit höher als 100 Meter zu fliegen und wenn ja, was muss ich dafür tun und wie oft, also einmalig oder vor jedem Flug? Diese Sondergenehmigung.
Was ich bisher gefunden habe, ist, dass es Einzelerlaubnisse sind für diese Flüge über 100 Meter.
Okay.
Und,
also ein bisschen planen muss man dann.
Das muss man sehr aufwendig planen, vor allem man hat auch nur ein Zeitfenster von ein paar Tagen, wenn in der Zeit das Wetter nicht mitspielt. Man hat das Teil beantragt, dann hatte ich auch schon sehr häufig, dass ich einen Antrag gestellt habe, mit dem schweren Kopter zu fliegen. Kostet ungefähr 70 bis 100 Euro diese Genehmigung. Und dann hatte ich
In dem konkreten Fall jetzt, das kann im anderen Bundesland auch anders
das
sein.
Das ist auch in Hamburg sehr viel teurer und die Preise sind überhaupt nicht gleich. Also ich habe für 11 Bundesländer 2015 Anträge gestellt, da sind insgesamt weit über 500, 600 Euro zusammengekommen. Das ist ganz unterschiedlich. Das weiß man jetzt noch nicht, wie sich das jetzt verhält. Also ich weiß es jetzt noch nicht. Soweit mein Kenntnisstand ist, gibt es keine allgemeine Erlaubnis, höher als 100 Meter zu fliegen.
Okay. Und dann fragt er noch, also ab wann gilt eine Menschenansammlung als eine solche? Das haben wir auch schon beantwortet, soweit wir es konnten. Und macht der Besitz einer Drohne für Hobbypiloten überhaupt noch Sinn?
Durchaus. Gar keine Frage. Man muss halt ein bisschen vorher planen, man sollte sich diese App besorgen oder halt einfach das ist nicht so viel.
Und mal mit den Nachbarn reden, ne?
Richtig, genau. Und ich habe wirklich, wenn man mit den Leuten spricht, auf die zugeht, auch wenn man es gar nicht muss, die sind oft sehr interessiert. Wenn sie das Ding aber nur anfliegen, hören, dann haben sie Angst. Wenn man vorher hingeht und mit ihnen spricht, das ist immer das Beste.
Ein guter Freund von mir in den USA, der hat dann irgendwann mal so eine Facebook-Seite für seine Drohnengeschichte gemacht und hat die gesamte Nachbarschaft dazu eingeladen. Und plötzlich kamen da Fragen und dann hat er irgendwie hat er mal so einen Grillabend geworfen und hat denen das gezeigt allen. Und die sind jetzt alle total happy, wenn der da rumfliegt.
Richtig, das ist immer das Beste.
Kommunikation ist einfach das A und O.
Genau.
Der Marco Schmidt fragt, wie verhält es sich mit dem Verbot beim Flug über Wohngebiete und der Ausnahme, wenn der Eigentümer zugestimmt hat. Welche Grenze? Ja, Grundstücksgrenze, oder?
Richtig. Also wenn ich die entsprechenden Erlaubnisse habe von den Grundstücksinhabern, auch vom Startplatz, ganz wichtig, und halt die überflogenen Grundstücke, dann darf ich da in den erlaubten Höhen fliegen. Mhm. Ich darf wirklich nicht wahllos jetzt in Gärten rumfotografieren. Das durfte man vorher auch schon nicht. Also es gibt so eine Datenschutzerklärung. Und das ist übrigens auch noch eine Besonderheit, diese 250 Gramm Copter, diese Racer zum Beispiel, also unter 250 Gramm. Wenn die eine Kamera drunter haben, dürfen die auch nicht über Wohngebiete fliegen.
Das ist dann von der Kamera abhängig. Richtig. Ja, wenn in dem Moment, wo das Ding aufzeichnen oder funken kann,
egal
Bilder.
Wie schwer, dann muss ich mich wirklich an dieses komplette Regelwerk in Paragraph 21 irgendwas.
Aber wenn die Drohne einfach nur fliegt und weniger als ein Viertel oder bis zu einem Viertelkilo schwer ist, dann
brauche ich weder einen Kenntnisnachweis noch einen Adressaufkleber noch sonst irgendwas, dann darf ich alles machen.
Allerdings ist die Killer-Applikation bei Drohnen halt nun mal die Kamera, ne?
Richtig. Also ich kenne keinen, der so einen Teil hat ohne Kamera.
Ja. Und letzte Frage noch von Tiag Saul. Wie ist die Regelung bei Privatleuten? Wie ist es, wenn ich es im Auftrag als Mitglied eines Vereines mache? Ändert das was? Also
es gibt eine Besonderheit. Also erstmal diese Frage zu beantworten. Jetzt kann ich für den Verein Aufnahmen machen und der Verein darf diese Sachen auch veröffentlichen. Das ist ein Riesenvorteil, das wird viele Leute freuen. Was noch ganz wichtig ist, es gibt eine Sonderregelung für Rettungskräfte. DRK, Rotes Kreuz, Feuerwehr, die brauchen weder einen Fähigkeitsnachweis, die dürfen sehr, sehr viel mehr, das Gerät praktisch für ihren Einsatz einsetzen.
Okay, das heißt hier, was weiß ich, Katastrophe, man muss von oben gucken, was rumliegt.
Ganz klar geregelt, das dürfen die wirklich, die werden natürlich geschult von ihren Verbänden und so weiter, aber es gibt da keine, auch wenn die Geräte über 5 Kilo wiegen, die also dürfen damit nahezu alles
machen. Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr werden und dann im Auto Pilot im Einsatz, das geht nicht. Nee, ne?
Man darf zwar so ein paar Übungseinheiten machen, aber das geht nicht. Also dann so einfach so als Fake, das funktioniert nicht.
Okay, allerletzte Frage von mir. Es sind ja jetzt halt in den letzten Jahren viele, viele Drohnenvideos entstanden und Fotos entstanden, die vielleicht heute gegen dieses Regelwerk verstoßen. Die habe ich irgendwo online und bin da total stolz drauf. Darf ich die online lassen oder muss ich jetzt alles löschen, was quasi noch ohne Regelwerk entstanden ist?
Nein, meines Wissens nicht.
Deines Wissens nicht. Gut, auch das ohne Gewähr.
Natürlich.
Jörg, ich danke dir ganz herzlich, dass du hier aufgeschlagen bist. Falls jetzt noch Fragen kommen, und ich bin mir sicher, es werden noch ein paar kommen, kommst du noch mal irgendwann hierher, dann können wir da vielleicht mal sehr noch gerne. So einen kleinen Follow-up machen und werft eure Fragen.
Die Nähe macht es möglich, die 7 Kilometer Entfernung ist kein Problem.
Und du bist am Wochenende hier auf dem Workshop.
Richtig. Genau.
Sehr schön.
Freue mich sehr.
Also, dann danke ich dir und ihr haut mal eure Fragen rein in die Kommentare. Dankeschön.
Super.
Tja, also danke nochmal an den Jörg dafür, dass er hier vorbeigekommen ist und das hier aufgenommen hat. Wie gesagt, wenn ihr noch Fragen habt zu dem Thema, dann werft sie uns in die Kommentare zu dieser Sendung happyshooting.de Folge 504 und dann kommt er nochmal vorbei und dann nehmen wir einen zweiten Teil davon auf. Da kommen sicher Fragen, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Außerdem natürlich danke an die Hörer, die vorhin auf Twitter hier Fragen reingeworfen haben. Auch das war sehr cool, dass das so schnell ging. Und der Jörg hat auch noch so ein paar Beispielbilder. Also alles, ne, wie gesagt, ohne Gewähr, das ist keine Rechtsberatung, außerdem sind da manche Sachen tatsächlich noch ein bisschen unklar, aber manche sind schon relativ klar und er hat so ein paar Beispielbilder online gestellt und da gibt's auch in den Shownotes einen Link, wo man einfach mal sieht, was geht und was nicht, weil manches geht halt jetzt nicht mehr, zum Beispiel eben dieses, die Hochzeitsgesellschaft, die so mit 30 Leuten da unten stehen und du die von schräg oben irgendwie fotografierst, das kannst du halt jetzt nur noch aus 100 Meter Entfernung machen. Es sei denn, du holst dir dann eine sehr aufwendige Genehmigung.
Dafür gibt's ja diese 6 Meter Polstangen.
Ja, oder du hast halt dann irgendwie ein 100 mm Objektiv auf der Kamera. Dann brauchst du aber einen guten Gimbal, du.
Kann man schon alles machen.
Na gut. Also, das war das Thema Drohnenverordnung. Hätten wir das auch geklärt. Und das sogar zeitnah, bin ich ganz stolz drauf.
Sehr cool.
Ja.
Jürgen hat noch einen Nachtrag zum Thema Abendbrot. Und zwar hatte ich in der letzten Folge, glaube ich, mein Fotoprojekt vorgestellt, nämlich das Eingerahmt-Projekt, wo ich hier jede Woche ein Bild drucke und gerahmt an die Wand bringe. Und
genau, das war ja auch eine Frage bei dem Abendbrot.
Ne? Genau, und Jürgen schreibt, hi, tolles Projekt, lieber Boris, hast du da zum Abendbrot? Ich hatte auch ein ähnliches Projekt. Meine Überlegungen waren folgende. Wie bekomme ich möglichst viele günstige Fotorahmen, zum Beispiel für einen Kindergeburtstag? Jedes Kind sollte ein Foto als Erinnerung vom Kindergeburtstag bekommen, aber am besten mit Rahmen, ist einfach viel schöner. Aber bei 20 Rahmen geht das normalerweise ganz schön ins Geld und Glasrahmen gehen wegen der Kinder schon mal gar nicht. Im Supermarkt wurde ich fündig. Der einfache Papptellerrahmen mit Prägerand, siehe Anhangfoto, wir schmeißen das mal in die Shownotes. Geil. Alternativ gehen auch Currywurstteller. Mit den Kindern kann man auch den Rahmen bemalen, klar, ist ja weiße Pappe. Aber das ist Geschmackssache, ich lasse es lieber klassisch weiß. Liebe Grüße aus Reutlingen, Jürgen. Nebst Kinderhörer Max, 11 Jahre, die Hörerschaft wird immer jünger, da die Show schon so lange läuft.
Hallo Max.
Moin Max, genau.
Max, als wir angefangen haben, da gab es die noch gar nicht.
Cool.
Finde ich echt geil.
Ja, das sind ja im Prinzip diese Currywurst-Teller oder die gibt es ja auch in rund.
Die rechteckigen sind, glaube ich, bei Fotos ein bisschen besser geeignet.
Ja, du kannst ja, wenn du Bastelarbeiten machst mit den Kindern, dann können die das zuschneiden, warum denn nicht?
Das ist also, ja mal eine geile Idee.
Finde ich super. Wir stellen die Links mit, oder die Fotos mit in die Shownotes dann.
Ich habe übrigens auch ein Projekt. Ich hatte ein Projekt. Ein Ostersonntagsprojekt. Das hat mich natürlich schon so ein bisschen, ne, als der Jürgen mit seiner Fotoabendbrotfrage, was macht er eigentlich an Projekten und so weiter, dachte ich, ich muss halt doch nochmal irgendwie richtig bei einem Projekt zuschlagen. Und hatte dann am Sonntag so ein bisschen Leerlauf, ne? So dieses Gefühl, jetzt musst du mal irgendwas tun. Und erinnerte mich dann, dass ich am Tag vorher was beobachtet hatte. Und zwar haben wir hier im Villagarten unser Kräuterbeet. Wir sind da so richtig, wir haben eine unglaubliche Mengen an Zeug. Und haben uns irgendwie da so mal so eine Handvoll Minze und Zitronenmelisse geholt. Einfach so gepflückt, weil die wächst wie Unkraut. Und die mal in so eine Glaskaraffe getan, kochen das Wasser drauf, kannst du ja quasi so ein Tee machen. Mhm. Und so ganz frisch und das ist total lecker. Und mir war da aufgefallen, dass das interessant aussieht. Also wenn du da dieses Zeug drin hast und das rührst, dann hast du eben, ja, so eine rechteckige Liter Glaskaraffe. Und also eigentlich fast wie so ein Aquarium. Und das sieht interessant aus, wenn diese Blätter dann in diesem Wasser so rumschweben und sich drehen. Und dann dachte ich, das könntest du mal filmen. Vielleicht mal für so ein Motion Background oder irgendwie sowas. Also die Beobachtung und dann die Idee und dann eben dritter Schritt das Ausarbeiten. Und da dachte ich, okay, das filmst du jetzt mit Makro, dass du also tatsächlich nur diese Blätter siehst und dann filmst du es auch noch mit etwas höherer Framerate, damit das hinterher dann ein bisschen langsamer abläuft, also ein bisschen Zeitlupe wird. Ja, dann war der zweite Schritt so ein bisschen diese Umsetzung abzuschätzen, also was brauche ich dafür? Und da gehört eben nicht nur jetzt diese Karaffe dazu, sondern auch eine Beleuchtung und was brauche ich an Werkzeugen? Naja, ich brauche irgendwie den Wasserkocher und ich brauche was zum Umrühren und was zum Scharfstellen und was zum Weißabgleich machen und so weiter. Also so ein bisschen den Aufwand abschätzen und naja gut, das wird so in einer halben Stunde wird das durch sein. Und dann dachte ich mir, das könnte ich ja mal dokumentieren. Weil wenn ich schon sowas mache, dann dann ist aus der halben Stunde sind halt anderthalb Stunden geworden, weil ich halt noch ein bisschen Video damit gefilmt habe und ist glaube ich dann auch so, wenn man so ein Projektchen macht, eine Dokumentation für andere zu machen, ist glaube ich ganz cool, weil dann haben auch noch andere was davon, weißt du, dann bist du nicht so der Einzige, der das macht oder das gibt dann vielleicht anderen auch einfach mal so einen Input. Und das habe ich dann in ein kleines Video gegossen und das kleine Video ist auf YouTube. So.
Das war es eigentlich schon.
Ja, ich scroll hier gerade mal.
Ja, das Video muss man tatsächlich mit Sound hören, weil das sieht ja echt
abgefahren aus.
Ja. Nicht ganz unwichtig, der Sound. Das ist ja einfach am Küchentisch passiert. Ja. Interessanterweise Feedback bekommen von einem, der, weil am Anfang habe ich mich natürlich selber gefilmt, wie ich diese Kräuter zupfe, von ihren Stielen abzupfe. Der meinte dann erstmal, ich bereite mir da irgendwie was mit Drogen vor oder so.
Okay.
Das war mir gar nicht so bewusst. Wenn ich es mir jetzt anschaue, denke ich, stimmt. Working sieht ein bisschen wie so ein Kiffer aus, ne?
Ja, sehr schön.
Also ich habe das auf jeden Fall da online gestellt und schaut es euch an. Vielleicht macht's ja Spaß. Wie gesagt, der Sound spielt eine kleine Rolle, was die Abgrenzung zwischen der Dokumentation und dem eigentlichen Resultat angeht.
Ja, den.
Fand ich irgendwie, hat Spaß gemacht. Hat total Spaß gemacht, ja, einfach mal so ein in sich abgeschlossenes kleines Sonntagnachmittagsprojektchen zu haben, wo ich auch wusste, das ist in 2 Stunden durch mit allem, inklusive Doku und so weiter. Wenn man nicht so viel Erfahrung hat, so ein Video zu schneiden, dann dauert es vielleicht noch 1 Stunde länger, dann hat man es in 3 Stunden durch. Aber das ist so überschaubar, weißt du? Du hast am Ende das eben was rauskommt und du weißt, da kommt was raus und das wird auch gut genug werden.
Ich finde, sowas macht den Kopf mal wieder frei, weil du bist ganz fokussiert auf ein ganz konkretes Thema und es ist halt schön, wenn man sich dann eben diese Zeit mal nimmt einfach dafür und das durchzieht.
Ja, und du hast vor allem am Schluss dann auch noch ein schönes Erfolgserlebnis.
Ja, absolut.
Und zwar nicht nur ein Erfolgserlebnis von der Sache, die du da tust, sondern auch von der Dokumentation, die du drüber machst. Also du hast 2 Erfolgserlebnisse für den Preis von einem.
Wahnsinn.
Das ist geil.
Also mehr Projekte. Macht
genau.
Projekte.
Dokumentiert sie und schickt uns Links und dann gucken wir uns die an und wenn sie uns gefallen, dann schicken wir sie in die Sendung.
Bei mir werden ja einfache Dinge auch immer gleich zum Projekt. Das kann ich immer nicht verhindern. Das ist so, ja, wenn ich mal anfange zu schreiben, dann schreibe ich meistens länger. Ich habe etwas ausprobiert und zwar hat mir der Rüdiger im Januar 2017 eine E-Mail geschickt zu einem Objektiv, was er hat. Er schrieb, hallo Boris, beim Durchsuchen und Aufräumen meiner Objektivbestände ist mir ein, jetzt kommt's, ganz griffiger Name, Canon TV Zoom Lens V6x17. In die Finger gekommen. Das Ding hat eine Brennweite von 17 bis 102 mm, ist von Canon, hat eine Lichtstärke 2.0 durchgehend, was ja beeindruckend ist eigentlich. Mhm. Der Haken ist, hat C-Mount. Das ist hier C-Mount, so ein Gewinde wie diese CCTV, diese Überwachungskamera.
Also das ist ein Überwachungskamera-Objektiv eigentlich, ja.
Ja, aber C-Mount ist ja auch für andere Sachen genutzt. Aber so ein Ding ist das. Da hat er mir noch Links zu Reviews geschickt, aber was interessieren mich andere Reviews, das muss ich natürlich selber machen. Denn ich habe ja einen C-Mount-Adapter. Ich habe mir ja damals von eBay so einen 37 mm Blende 1.7 geshoppt.
Was hat er gekostet?
30 Euro oder so.
Okay. So. Also das ist ein rein mechanischer Adapter.
Ja, rein mechanisch.
Der Adapter
ist günstiger. Das Objektiv mit Adapter hat 30 Euro gekostet.
Okay, aber das Objektiv selber, Blendeneinstellungen, hast du bei dem Objektiv jetzt einen Ring, ne? Das ist
bei diesem Objektiv, also bei dem Zoom, ist da ein Ring dran, ist also ein Blendenring, der leider nur an ganzen Stufen geht. Zwischenstufen sind zwar möglich, weil die Blende springt nicht die ganze Stufe, sondern sie geht weich weiter, aber es rastet immer auf einer ganzen Stufe ein. Also das kann man dann machen. Und natürlich hast du einen Zoom-Ring da und einen Fokus-Ring. Das lässt sich auch sehr gut manuell bedienen hier bei dem TV-Zoom. Und ist lustig. Der Haken an dem Ding ist allerdings auch noch, dass der Bildkreis nicht ganz reicht fürs Micro Four Thirds Format.
Hast du also eine eingebaute fette Vignettierung.
Also, wer hier zuhört, weiß ja, ich mag Vignetten und ich habe sogar ein T-Shirt, auf dem draufsteht, ein Bild ohne Vignette ist nicht fertig. Da stehe ich auch zu. Aber das hier, das ist eigentlich schon mehr ein Rahmen. Das Vignette zu nennen, das ist also noch, die ist schon ganz ordentlich. Man kriegt das allerdings gelöst. Also entweder nimmst du halt einen engeren Ausschnitt hinterher in der Bearbeitung oder nimmst 16:9 auf, dann hast du auch einen besseren Bereich.
Wenn du abblendest?
Dann wird sie schärfer.
Okay.
Also der Bildkreis reicht einfach nicht. Du kannst aber natürlich die Motive auch so wählen, so vom Lichtschattenverlauf, dass das kaum auffällt. Und wenn du dann in die Bearbeitung noch reingehst und gibst im Ganzen noch so einen richtig übertriebenen Retro-Look, dann fällt das alles eh nicht mehr auf. Also es ist immer die Frage, was man will.
Also die Vignettierung hier bei dem Bild mit den Paletten zum Beispiel unten in deinem Beitrag,
Da ist ja die Kombination aus Vignettierung und sehr und wahrscheinlich langes Ende der Brennweite, was dann auf der Micro Four Thirds natürlich noch länger ist. Das gibt einem schon so ein bisschen dieses Fernglasgefühl, ne? Da ist, ob du so durch eine lange Röhre durchguckst.
Ja, das ist so ein Beobachter. Ding, genau. Also kann man machen, wie gesagt, wenn einem das ein bisschen sehr arg vignettiert ist, dann muss man halt einen längeren Ausschnitt nehmen, aber ansonsten alles gut. Ich fand das sehr, sehr spannend. Bei Blende 2, also bei Offenblenden, das war ja das, was mich interessiert hat. Ich meine, 100 mm, also 102, ja, sagen wir 100 mm, am Micro Four Thirds ein Bildwinkel von 200 mm mit einer Lichtstärke 2. Wow. Ja, leider, es überstrahlt sehr, sehr stark bei Offenblende. Ich habe auch mal ins Objektiv reingeguckt, ich habe das bei mir im Blog mal gezeigt. Man sieht da innen drinne, gibt es reflektierende Stellen, die dann nicht abgedeckt sind von der Blende.
Und wahrscheinlich ist es auch nicht so gut vergütet wie die heutigen.
Wahrscheinlich nicht, aber ich glaube tatsächlich, das kommt von diesen reflektierenden Stellen im Innenbereich. Gehst du genau eine Stufe ab, also auf 2,8, und man schaut dann in das Objektiv rein, dann ist genau diese reflektierende Stelle wird komplett abgedeckt und sofort wird das Bild besser. Also auch deutlich besser. Ganz interessant.
Das ist ja ein älteres, ne? Das sieht man ja, an dem Schriftzug. Der Canon-Schriftzug, das ist noch die alte Variante davon.
Cool. Ziemlich cooles Ding. Rüdiger, an dieser Stelle vielen, vielen Dank. Es hat lange gedauert, bis ich die Zeit gefunden hatte, damit mal in Ruhe rauszugehen. Aber den Tag hat es einfach gepasst. War auch das Wetter okay. Es hat total Spaß gemacht, das Ding auszuprobieren, verschiedene Dinge mal durchzutesten. Und ja, dann habe ich angefangen mit dem kleinen Blogbeitrag und wie das dann so ist. Ja, eigentlich könnte man nochmal die Blende zum Beispiel sich angucken. Wie sieht die eigentlich aus? Weil mir war aufgefallen, dass das Bokeh ein bisschen merkwürdig ist. Ja, kein Wunder, guckst dir mal die Blende an. Die ist, wo alle Objektive versuchen, eine runde Blende zu machen, macht die einen Stern. Das macht quasi einen sechseckigen Stern. Erst wenn du richtig abblendest, ist es nur noch ein Sechseck, aber sobald du dann ein bisschen aufblendest, hast du einen Stern. Sehr spannend, wenn du so Reflexionen, so Lichtpunkte hast, sieht total abgefahren aus.
Ich will ja gern mal so eine Blende, die, wenn man sie zumacht, zum Herzchen wird.
Weißt du? Musst dir selber eine schnitzen, kannst ja, gibt's ja hier, Lens Baby, kannst ja selbst eine einsetzen.
Okay.
Gut, schaut euch das an. Ich habe das ausführlich mal dokumentiert. Ich kann auch da jedem nur empfehlen, schnappt euch mal irgendwelche günstigen alten analogen Objektive und adaptiert die an eure Spiegellosen. Da geht fast alles an alles und es macht einem Mordspaß. So auch ja. Das hier.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Ja, und heute wird natürlich die Sendung auch wieder unterstützt von Jimdo. Das sind die mit den Webseiten und mit dem Code Belichtigung kriegt ihr 15 Euro auf die pro Pakete. Und heute, das macht echt Spaß, weil der Stefan schreibt und er hat uns schon mal geschrieben. Wir haben seine Seite schon mal in der Sendung gehabt. Und zwar schreibt er: Hallo Boris, hallo Chris, ich habe meine Seite schon vor einem Weilchen in der Ausgabe 430 Verlichterung besprochen. Dass ich seit damals einiges getan hat auf der Seite, habe ich mir gedacht, ich schicke sie euch noch einmal. Mittlerweile habe ich mir eine eigene URL geklickt und auf dem Jimdo Pro erweitert, selbstverständlich mit dem Happy Shooting Code. Yeah. Auch inhaltlich und konzeptionell habe ich einiges daran geändert. Danke für euer erneutes Feedback und eure Kritik. Liebe Grüße aus Bern und nachträglich alles Gute zur 500. Folge, der Stefan.
Ja, schon ja, der vielen Stefan, Dank.
Genau, und der Stefan hat die popcornphotography.ch, diese Seite. Ich erkenne das Theme wieder. Ich glaube, Fotografen lieben dieses Theme. Wenn du es startest,
das ist
da hast du erstmal Vollbild und unten eben ein Menü und kannst dann hochscrollen. Also die Seite kommt erstmal so sehr fotozentrisch daher. Und nicht nur das, sondern was er gemacht hat, ist, er hat da tatsächlich dann auch eine Slideshow reingemacht. Das heißt, dieses volle Bild cycelt dann auch noch alle paar Sekunden so einem neuen Bild weiter.
Das und übrigens funktioniert dann gut, wenn wirklich gutes Bildmaterial benutzt wird, was auch aufeinander abgestimmt wird. Und das, finde genau. ich, hat er hier getan. Das sind nämlich alles Schwarz-Weiß-Aufnahmen.
Ja, nicht alle. Da kommen dann auch noch ein paar farbige zwischendurch. Okay. Aber so generell.
Aber der Stil passt.
Genau. Und ich finde, die Seite ist auch tatsächlich, ich erinnere mich noch an die alte. Und da hat sich einiges getan. Also vom Stil her kommt es tatsächlich erstmal sehr schwarz-weiß daher. Er hat dann auch gleich auf der, ich habe erst gedacht, oh, er hat keine About, keine über mich Seite gemacht. Und dann habe ich aber mir die Homepage angeguckt und die geht über ihn. Also er hat quasi die Homepage neben den dicken Fotos oben, hat er unten ein Bild von sich selber, ein sehr, sehr sympathisches Bild reingemacht. und erzählt einfach ein bisschen über sich. Und dann wird eigentlich sofort klar, worum es geht. Und das ist sehr, sehr cool. Es gibt eigentlich nicht viel zu erzählen, weil die ist jetzt extrem gut aufgeräumt.
Sie ist sehr, sehr clean.
Sehr clean, sehr einfach, sehr schnell zu navigieren. Er hat einen Blog drin, wo er ab und zu mal postet. Das ist auch, so wie es aussieht, immer wieder bespielt. Also nicht jetzt irgendwie, ich blogge und dann höre ich auf, sondern er schmeißt da regelmäßig Sachen rein, was gut ist.
Und er behält den Stil bei. Er hat immer ein großes Foto als Intro und dann einen Text drunter. Genau.
Ja, dann eben seine Portfolio-Seite mit entsprechenden Untergalerien. Das ist alles auch sehr clean und übersichtlich. Dann eine Angebote-Seite, also er bietet auch seinen Service an gegen Geld und noch eine Kontaktmöglichkeit, die entsprechend eine E-Mail-Adresse enthält und ein Formular, und es ist eine runde Geschichte. Also tatsächlich, man kommt sehr schnell ans Ziel, an das man möchte, ohne dass es einen irgendwie rückwärts wieder rausschlägt. Das sieht nämlich schön aus und cool. Also
ja, sehr schönes Beispiel.
Ist toll geworden. Großes Lob, Stefan. So lasse ich mir sowas echt gut gefallen. Außerdem ist er natürlich schnell, weil bei Jimdo und wie gesagt, pro Paket Code Belichtigung gibt's 15 €. Und wir bedanken uns herzlich für die Unterstützung.
Jo, vielen Dank.
So, jetzt haben wir noch einen.
So, die Zeit. Wir haben doch keine Zeit, aber wir haben noch Review-Medien. Komm, dafür nehmen wir uns jetzt Zeit. Ne?
Das machen wir jetzt auch, klar.
So, ich habe mal aus dem Slack was gesammelt, aber lass uns mal vorher schauen. Bei Google Plus, lass mich kurz refreshen. Der Hausmeister ist sich nicht sicher, ob er anwesend ist.
Was?
Hat er geschrieben? Ich weiß nicht, ist der Hausmeister anwesend? Wahrscheinlich nicht.
Joachim, ich glaube heute nicht.
Dann schauen wir kurz auf Facebook. Einmal einen Refresh, vielleicht auf den anderen Kanal. Nein, das ist gut. Das heißt, Slack etabliert sich, denn da hat der Gerhard hat da gefragt. Hallo, ich habe eine Frage zur Darstellung von Routen im Web, also GPS. Er schreibt, ich benutze einen Geo-Tracker. Die Tracks benutze ich dann in Lightroom, um meine Fotos mit GPS zu versorgen. Darüber hinaus würde ich gerne die Tracks auch auf meine Webseite, auf meine Webpage einbinden. Ich mache das mit Gypsies, also gpsies.com, gypsies.com. Ihr findet ein Beispiel unter, da gibt es einen Link. Das ist alles okay, aber ich hätte es lieber schlichter. Eine andere Idee wäre auch, dass die Bilder auf die Karte gelegt werden können. Kennt ihr ein Tool dazu?
Das habe ich
schon mal gemacht.
Nee, und da habe ich tatsächlich nachgesucht, weil ich für meine Workshop-Website discoverthetopfloor.com auch eigentlich eine Möglichkeit gesucht habe, mal zum Beispiel für diese Fotoreisen im Vorfeld schon mal schöne Karte mit Strecken, und dass man schon mal eine Idee bekommt, wie das dort aussieht. Machen kann mit auch Bildern darauf und so weiter. Ich habe nichts gefunden, habe lange gesucht, aber ich bin auch auf der Suche. Also sollte jemand sowas finden, dann sagt mal Bescheid. Das, was ich auf Discover the Top Floor direkt oben auf der Homepage habe, das ist so eine halbhändisch gemachte Sache. Also das ist nichts, was man einfach mal so eben irgendwie auf Knopfdruck kriegt, aber ich suche nach sowas.
Ja, ich weiß, dass es Plattformen gibt, so Reiseplattformen, wo man sich eben wie bei Facebook einen Account klickt und dann kriegt man solche Darstellungen. Aber das
ja, aber die sind nicht, oft eben nicht schlicht und nicht einfach. Und
ja, selbst das halt, wenn, ist es halt nicht zur Einbettung in die eigene Webseite. Das
genau.
Hilft dann auch.
Was ich da suche, ist tatsächlich auch was ich auf die Webseite packen kann, und dann ist auf so einer Karte sind irgendwie 5 Punkte drauf mit Linien verbunden und Namen dran und Links zu Bildern. Das
ja, also geben so in der Form an die Community
nicht in weiter. Schön zumindest, nicht in schön. Ich möchte in schön.
Wenn sich jemand berufen fühlt, so etwas zu programmieren, dann hat er schon die ersten Kunden gefunden. Ja, der Markus schreibt, Moinsen, vielleicht eher eine Frage an die Community als an Boris und Chris. Bisher habe ich mit meiner Micro Four Thirds Kombi, eine Panasonic GX80 und diverses, meistens Street und ruhige Sachen fotografiert. Jetzt wollte ich unseren Hund in Action einfangen und habe mit dem Panasonic 100 bis 300 und Continuous Autofocus sowie Tracking experimentiert. Beim Tracken folgt die Kamera auf dem Display, beim Panasonic gelb markiert, auch immer schön dem Hund. Leider scheint das Objektiv nicht hinterher zu kommen und ein zu großer Teil der Bilder ist unscharf. Hat jemand eine Idee, auf was ich achten muss, beziehungsweise was ich eventuell falsch mache? Oder ist das einfach so bei der Kombination? Ach ja, was ich auch probiere, ist der 4K-Fotomodus, bei dem ich aus einem 4K-Film im Nachgang Einzel-JPEGs rausziehen kann, mit 8 Megapixeln. Die Idee ist cool, aber bei Action klappt das bei mir noch nicht. Ja, da kann ich zwei Sachen dazu sagen. Denn zumindest das erste Problem, das kenne ich sehr gut von unserem Pferdchen und das ist etwas, was ich gerade gestern wieder ausprobieren habe. Bei der Olympus ist es zumindest so, dass das Tracking relativ nervig sein kann, zumindest bei der EM1. Deswegen würde ich total gerne die EM2 mal ausprobieren oder die Panasonic mal zum Vergleich haben. Beim Tracking passiert es nämlich total gerne, wenn du aus dem gewählten Fokuspunkt Bereich herauskommst, beziehungsweise dein Motiv da hinausläuft, dann beißt sich das Tracking gerne mal am Hintergrund fest, wenn da Struktur ist, also Gras, Büsche, Zäune. Und wenn das Tracking sich dann dort erstmal festgebissen hat, dann kommt es auch nicht wieder zurück. Ich habe tatsächlich gestern in Summe mehr scharfe Bilder gehabt ohne das Tracking. Also einfach nur Continuous Autofokus, aber ohne Tracking. Weil wenn dann mal das Motiv aus dem gewählten Fokusbereich rausläuft und man sollte dann mehr als nur den kleinen mittleren Fokuspunkt aktivieren, sondern irgend so ein Neunerfeld aktivieren, ich rede jetzt halt von Olympus, wenn sich dann der Fokus mal vertut und auf den Hintergrund scharf stellt, dann springt der aber bei folgenden Bildern auch wieder zurück aufs Motiv, wenn das wieder mehr Fläche einnimmt. Also es konnte dann tatsächlich passieren, dass aus einer Serie von 20 Bildern 5, 6 tatsächlich deutlich daneben waren und voll unscharf waren, aber der Fokus dann wieder zurückgefunden hat. Dieses wieder zurückfinden, das ist mir mit Tracking weit weniger passiert als mit dem normalen Continuous Autofokus. Das wäre ein Tipp. Ansonsten, wenn natürlich der Autofokus von dem Objektiv langsamer ist, als dein Hund sich auf dich zubewegt, dann hast du von vornherein verloren. Das hatte ich gestern auch, als das Pferd direkt auf mich zugaloppiert kam. Da hatte ich auch keine Chance. Also da waren viele unscharfe Bilder dabei. Die Kameras versuchen zwar schon so ein bisschen vorauszudenken und die Bewegung zu erkennen, aber das halte ich meistens für Voodoo. Also richtig reproduzierbar gute Ergebnisse kriege ich da auch nicht. Ja, 4K-Fotomodus finde ich interessant. Da kann ich aber nichts dazu sagen, weil das habe ich nicht.
Ja, Rolf Hecker hat noch eine Frage. Ein Kollege kämpft damit, RAW-Files aus einer Spezialkamera, Luminera, in DNG umzuwandeln zu müssen. Der Adobe DNG-Konverter macht das nicht und diverse Umwege über Photoshop, Lightroom, RAW-Therapy etc. haben nicht funktioniert. Das RAW hat keinerlei Daten außer den reinen RGB-Bilddaten. Das heißt, die Dateigröße entspricht exakt den Pixeln und der Bittiefe. Kann man die reine Bildinfo in einen anderen RAW-Container einpflanzen oder so, um den Adobe DNG-Konverter zu überlisten? Andere Ideen. Also, und dann konnte der Luminera-Support keine Lösung nennen. Also das Thema ist, ein RAW-File enthält die Rohdaten, die vom Sensor kommen. Das ist soweit erstmal richtig. Aber in der Regel eben auch noch so ein bisschen Metadaten drumrum, ne? So das Thema, bei welcher Blende wurde das geschossen und so weiter. Mhm. Und deshalb sind die auch alle unterschiedlich, weil da jeder Hersteller sein eigenes Süppchen kocht. Es sei denn, es ist DNG, dann ist es halbwegs standardisiert. Und das heißt, dieser Container, der dann drumrum ist, der ist halt überall was anderes. Und deshalb ist eine Kamera, die jetzt einfach nur ohne Metadaten, einfach nur die einzelnen Pixel rausschreibt, ja, müsste man eine andere Möglichkeit finden. Jetzt hast du, glaube ich, da schon mal
Ja, das war im Slack, da hatte der Ike zumindest die Antwort gegeben, dass die Software Irfan View
kenne ich noch von früher,
das öffnen kann, also solche Formate, die können so ganz reine Bit-Formate öffnen. Und dann könnte man es sich zumindest als TIFF abspeichern. Das wäre so ein Vorschlag gewesen. Und Ralf hat noch ergänzt, es gibt die Software Image Magic, die gibt es auch als Kommandozeilentool, dass die wohl auch reine RGB-Daten lesen kann. Und der Rolf hat dann den Irfan View mal ausprobiert und sagt, okay, das kann er öffnen, aber eben kein DNG erstellen. Meine Frage wäre, ist er sich denn sicher, dass das wirklich RAW-Daten sind? Also das hieße dann ja wirklich, dass das schwarz-weiße Pixel sind und dass man eben eine Information darüber braucht, was für ein Bayer-Array darüber liegt, also wie das
genau,
Array
angeordnet ist. Das Demosaiking ist ja auch noch ein Teil der RAW-Umwandlung.
Und wenn das nämlich tatsächlich RGB-Pixel
sind. Das hört sich nach schon umgewandelt aus.
Genau, wenn das nämlich RGB-Daten sind, also immer rot-grün-blau-Daten, dann ist es vielleicht gar kein RAW, sondern es ist tatsächlich Bitmap. Dann ist es wirklich ein Bitmap-Format, also ein rohes Bitmap-Format ohne Header. Und dann kannst du das auch tatsächlich als TIFF speichern, weil DNG wird dir dann einfach nicht mehr bringen. Und das, den Verdacht habe ich bei dem, was ich da lese. Tjo.
Tjo.
Wir haben noch Aktuelles im Slack. Der Jens sagt, Frage zu eurem Workflow in Lightroom. Wenn ihr beim Import die Bilder in mehrere Ordner verteilen wollt, zum Beispiel Bilder von mehreren Monaten oder Tagen auf der Karte, speichert ihr diese zwischen und verteilt dann oder wählt ihr die zu importierenden Fotos direkt im Importdialog aus?
Nochmal, wenn ihr in mehrere Ordner verteilen wollt,
ich mache das ganz einfach. Karte. Ich habe nämlich im Importdialog von Lightroom habe ich eingestellt, das kann man sagen, bei dem Ziel, wo es hin soll, dass er mir automatisch eine Ordnerstruktur erzeugen soll nach Jahr, Monat, Tag.
Das ist der Standard. Wenn du frisch installierst, ist das der Default, dass er quasi 2017/4/15 für den 15.04.2017 anlegt.
So ist das bei mir auch eingestellt. Genau. Und dann hat man in Lightroom die Möglichkeit, sich die zu importierenden Bilder oben nach Importordnern oder nach Zielordnern anzuzeigen. Hm. Und dann macht er nach jedem Tag macht er so einen Querbalken, sodass ich ganze Tage wählen oder abwählen kann. Wenn ich jetzt aber sage, alles Neue importieren, dann sage ich einfach hier alles markieren, importieren. Er sortiert mir das automatisch in die entsprechenden Tagesordner und alles ist tutti.
Genau. Und bei der Art und Weise, wie ich mit Lightroom arbeite, ist es mir am Ende sowieso relativ egal, wo die auf der Platte liegen, solange die alle in einem Unterverzeichnis sind, also sprich unter einem Baum hängen, weil ich die Sachen dann in Lightroom eher über die Metadaten mir hole, also über Schlüsselwörter, über Datum, über was, was ich Brennweite oder sowas mir die Bilder raussuche und eben nicht nach Ordnern gehe.
Hm. Tja. Gut. Und der Alfred hat noch eine Frage an mich. Er fragt, welche Canon EF-Objektive verwendest du an der Olympus? Hast du dich von Objektiven getrennt wegen Umstieg auf Micro Four Thirds? Nein, ich habe mich nicht von den Objektiven getrennt. Man kann das zwar schon Umstieg nennen, aber ich habe natürlich die Spiegelreflex immer noch für spezielle Fälle, wenn ich mehr Freistellung zum Beispiel haben will, hier im Einsatz. Also die 5D, die behalte ich auch, die wird wahrscheinlich zunehmend Tanja dann benutzen, die dann die 350D nicht mehr benutzt. Und dafür brauchen wir natürlich auch die Objektive noch. Ich verwende aber tatsächlich keine EF-Objektive an der Olympus, weil die EF-Objektive sich einfach schlecht manuell steuern lassen. Das heißt, ich bin dann auf die Offenblende festgelegt, kann da nichts weiter machen. Scharfstellen ist möglich, aber schwierig, weil die natürlich nicht so feinfühlig sich justieren lassen.
Hast du kein Peaking?
Ja, es ist Fokus-Peaking da, aber der Fokusring von diesen Digitalobjektiven, der ist halt, der ist rau, der ist rubbelig, die Wege sind relativ kurz, also man ist da nicht so präzise unterwegs mit. Das macht einfach nicht so viel Spaß. Ich habe da auch bei mir im Blog, wenn du da mal suchst nach Adaptern oder so, habe ich mal gezeigt, wie das aussieht. Es gibt ja auch spezielle Adapter mit eingebauter Blende. Das ist aber auch nur so ein Kompromiss, der bei manchen funktioniert, bei manchen Objektiven, bei anderen eher nicht. Das heißt, ich nutze EF an der Olympus nicht, sondern stattdessen lieber ganz alte Objektive. Ich habe ein ganz altes Minolta-Objektiv noch, zwei Stück, und die adaptiere ich dann. Und das macht dann schon wieder Spaß.
Jo. Gut. Das war's mit den Fragen, oder?
Das war's, ja.
Dann kommen wir jetzt zur neuen Aufgabe.
Ja, super. Es gibt nämlich eine neue Aufgabe und die neue Aufgabe wurde natürlich in der Pre-Show von den Live-Hörern ermittelt.
Das ist also schon mal wieder ein Bonus. Wer live dabei ist, darf mit entscheiden.
Das lohnt sich, ja. Hier gibt es immer was zu gewinnen. Und wenn es nur die neue Aufgabe ist. Die Aufgabe heißt leicht.
Leicht. Das ist sehr leicht.
Ja, und die Aufgabe läuft vom 20. April bis zum 4. Mai 2017. Das heißt, in diesem Zeitraum vom 20.04. bis 4.05.2017 macht ihr bitte ein neues Bild, ladet es bei Flickr hoch, stellt es in die Happy Shooting Gruppe und vergebt den Tag HS Leicht. Einfach alles zusammenschreiben. Tja, das war's schon.
Sehr schön. Ja, dann haben wir eigentlich nur noch eine.
Aufgabe. Nein, erstmal eine Aufgabe.
Wir haben und dann noch ein Geräuschrätsel.
Genau, machen wir erstmal das Geräuschrätsel lösen. Kurz.
Vom Kai, das klang so.
Tja. Klingt ja sehr süß und leicht.
Ja, und das ist es auch. Er schreibt, hi ihr zwei, hier habe ich noch ein kleines Geräuschrätsel für euch. Ein kleines Geräuschrätsel, man achte auf die Feinheiten. Es handelt sich um eine Minox EC, die mir zum Verkloppen für den Tierschutzverein übereignet wurde. Wer will, es gibt auch eine Spendenquittung.
Es gibt bloß keine Filme mehr dafür.
Die EC hat Foto. Ja, das ist ein ganz spezielles kleines Format. Ich zitiere mal aus
der Format.
Ja, ich zitiere mal aus der Wikipedia. Die im Frühjahr 1981 erschienene Minox EC ist eine, im Vergleich zur LX, noch kleinere Variante der Minox 8x11 mm Kameras. Zusammengeschoben oder ausgezogen, also 80 oder 85 mm, also 8 oder 9,5 cm, je nachdem. 1,5 cm dick, 3 cm breit. Tja, durch ihr Kunststoffgehäuse wiegt sie mit 58 Gramm. Nochmal 30 Gramm weniger als die LX. Also das ist eine kleine Kamera, die so als Spionagekamera auch bezeichnet wird.
Die werden auch in Filmen gerne, also sehr vor allem gerne. Die älteren Modelle, die noch so aus Alu bestehen, die sieht man immer wieder so bei James Bond und Co. Im Einsatz, wenn dann irgendwie beim Bösewicht auf dem Schreibtisch irgendwie Dokumente abfotografiert werden oder so.
Ja, und da gehört dann so eine spezielle Kassette rein, so eine Filmkassette.
Genau.
Und die gibt's, glaube ich, nicht mehr.
Oh, der Kai korrigiert gerade im Chat. Gut, dass wir einen Live-Chat haben. Lügen-Podcast. Die Filme gibt es noch bei Photo Impacts und die entwickeln die auch noch.
Was?
Photoimpacts.de. Moment. Moment. Moment.
Das ist ja nicht zu fassen.
Minox. Filmhüllen 8x11. Spyfilm Delta 100. Spyfilm Delta 400, Ekta 100 und Portra 400 gibt es im Minox-Format.
Okay.
Ich breche hier gerade weg.
Ja, denn? Worauf
ist
wartest
das geil?
Du
noch? Günstig ist er nicht. Günstig ist er nicht, ganz im Gegenteil. Das ist
was kostet die Kassette?
Ja, das ist wahrscheinlich handkonfektioniert, vermutlich nicht von, also hier Portra zum Beispiel, die 400, Portra 400, 36 Farbe, Spyfilm, ich denke, die kaufen den als Rollfilm und konfektionieren den dann um. Das kann ich mir das nicht vorstellen, weil das ist ein Film von Kodak, aber hier steht nirgendwo Kodak drauf, kostet dann die Rolle 25 Euro. Also da muss man das Thema dann schon sehr, sehr lieben. Aber gut, du, echte Liebhaber, für die ist nichts zu teuer. Es gibt auch Leute, die 300 Euro für einen Füller ausgeben oder so.
Ja, natürlich.
Nicht wahr? Also das
Kai ist aber cool. Hat sie zu verkloppen.
Ja, wir sagen danke bei euch, für euch, zu euch, zu, an euch.
Ja.
Wir sagen
wir
euch
bedanken danke. Uns bei euch.
Genau, für alles, was ihr gemacht habt und haben uns vor der Sendung entschieden, noch eine kleine Rubrik einzubauen. One more thing. Es wurde uns in die Timelines gespült, mehrfach und dann hat der Ralf das auch nochmal gebracht. Ein Produkt, ein sehr, sehr kurioses Produkt, was gerade irgendwie durch die Gegend ging, namens Nubrella.
Ja.
Also wie Umbrella, nur Nu, N-U-Brella.
Der neue Umbrella.
Der neue Schirm so. Für Fotografen. Es gab ja schon mal so Schirme, die man sich oben auf den Blitzschuh drauf tun konnte.
Ja, das war bei mir als Regenschutz für die Kamera. Ja.
Genau. Der Nubrella ist ein, ja, wie ein Rucksack mit einem eingebauten Schirmhaube über dem Fotografenkopf inklusive Kamera, der dann irgendwie auch noch von selber zuklappt und
ja,
so.
Ja, das ist so ein bisschen wie diese Teile von den Kinderwagen, die man so hochklappen kann, nur dass man
Stimmt.
dieses Hochklappteil auf dem Rücken trägt.
Es sieht aus wie ein Kinderwagen, nur ohne Kinderwagen.
Genau. voll super. Ja, dann steht man
mich ja nicht mal
im Trockenen.
Na, vor allem würde ich mich ja nicht trauen, mit dem Ding überhaupt in die Öffentlichkeit zu gehen.
Ich weiß vor allen Dingen jetzt nicht so genau. Ich meine, du musst das auf dem Rücken tragen wie einen Rucksack. Das heißt,
ja.
Du kannst schon mal keinen Rucksack mehr transportieren, vermute ich mal, gleichzeitig.
Ich finde, das sieht dann, sowas von Panne
dann
aus.
Dann hängt das Ding natürlich über der Schulter. Das heißt, eine Kamera jetzt am Schultergurt tragen ist dann irgendwie auch blöd. Also ich finde das jetzt insgesamt störender als Lösung.
Es sieht halt auch scheiße aus. Außerdem ist der Preis, der hier noch mit $80 bezeichnet wurde, mittlerweile auf $60 runter.
Muss raus.
On Sale Limited Supply. Ich glaube, das ist denen mittlerweile selber peinlich. habt ihr auch ein kurioses Produkt oder habt ihr Nubrella und findet ihn total geil, dann schreibt uns. Habt ihr auch ein sehr, sehr kurioses Produkt? Wir suchen für die neue Rubrik One More Thing immer wieder was Neues in Zukunft. Hoffentlich werdet ihr liefern, weil das müsst ihr uns liefern.
Schickt es an info@happyshooting.de, einfach in den Betreff One More Thing und am besten dahinter noch ein Stichwort, was es ist.
Genau, und dann sprechen wir drüber und jetzt sagen wir Tschüss.
Macht's gut.
Bis nächstes Mal. 3, 2, 1.
Happy Shooting.
Boah, sieht das die Scheiße aus. Meine Güte nochmal, du. Nee, ja, echt, du. Ich habe die ganze Zeit mir überlegt, was ich an dem Ding komisch finde, außer dass es völlig, aus meiner Sicht, völlig sinnlos ist. Eine Jacke mit einer Kapuze und ein Mikrofasertuch für die Linse und alles ist gut, aber. Das sieht aus wie ein Kinderwagen ohne Kinderwagen. Ich vermute mal, dass die haben doch da mit so einem Kinderwagenhersteller kooperiert und gesagt, wir brauchen 500 oder 1000 Schutzhauben, aber nur die Haube.
Ja.
Und haben dann hinten was dran gebastelt.
Anders kann ich mir das nicht.
Vielleicht hat auch ein Kinderwagenhersteller versehentlich vergessen, die Wagen zu produzieren und hat gedacht, was machen wir jetzt damit?
Und hat eine Firma gegründet, Nubrella. Wir machen alles nicht wahr, das Ding.
Ich muss ja nochmal kurz auf die Website gehen. Also wenn sie jetzt schon ausverkaufen.
Warte, ich blende mal langsam ein bisschen, ne?
Achso, wir sind schon weg. Ja. Wir sind noch da. Nubrella.
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de.